Der einzige wirkliche Weg, wie wir wirklich Mainstream-Adoption bekommen in Krypto, ist eigentlich durch Kultur. Und dann fragt sich, oh, wir haben keine Mainstream-Adoption. Wieso haben wir denn keine Mainstream-Adoption? Und die Antwort ist, there's no fucking gateway. The old system is fucked. Das ist einfach so. Aber keiner benutzt Web3 auf einer fucking Blockchain-Konferenz. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Everybody's burned out. Jeder hat sein Geld gewonnen und verloren. Und für die meisten vermutlich verloren als gewonnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kryptonerds Podcast. Und heute haben wir wieder eine Experts-Episode. Und wie immer probiere ich, die Nuggets zu finden im Krypto-Space, vor allem im deutschsprachigen Krypto-Space. Und ich glaube, heute habe ich wieder jemanden gefunden, der auf jeden Fall gute Insights geben kann und schon sehr, sehr lange im Space dabei ist und auch sehr tief in einigen Projekten gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Und es war ganz spannend, die Story, wie wir zusammengekommen sind, denn wir standen beide vorm Bundestag vor ungefähr 2 Wochen und dann habe ich jemanden, den ich kannte, Hallo gesagt und der meinte so, ja Mensch, kennst du Fabian? Und habe ich gesagt, nee, irgendwie, warum auch immer noch nicht, ja, man ist anscheinend immer so ein bisschen nebeneinander her koexistiert, ohne dass man sich direkt schon mal getroffen hat und dann war es soweit und dann haben wir mal Nummern ausgetauscht, haben ein bisschen geschrieben und heute ist es soweit, er ist da, lieben Gruß und hallo und herzlich willkommen. Fabian Vogelsteller. Grüß dich. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo Erik. Ja, danke fürs, wie sagt man das jetzt auch mal in Deutsch? For having me.
Ja, genau. Dass du da sein darfst.
Da sein darf.
Genau. Ich muss schon mal ein Stück weit vorwegnehmen. Fabian hat schon gesagt, ey, eigentlich ist 100% meines Tages auf Englisch. Ja, also dafür vielleicht schon mal das ein oder andere Sorry an der Stelle, falls er ein bisschen ins Englische abdriftet. Aber das werden wir probieren einzufangen. Und ich glaube, der Großteil unserer Audience ist auch des Englischen mächtig, würde ich jetzt mal behaupten. Falls es nicht so ist, haut es gerne mal in die Kommentare und outet euch. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir mehr Deutsch oder immer bremsen müssen, sobald es Englisch wird, genau. Aber Fabian, lass uns gerne mal anfangen, wie in jeder Folge von uns. Mach gerne mal eine kurze Vorstellung, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zum ganzen Thema Krypto gekommen?
Oh, das ist eine breite Frage. Also Fabian Vogelsteller, was mache ich? Ich baue Blockchain-Technologie und zwar schon ziemlich lange. Mhm. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe damals 2013 von Bitcoin in so einer Miximedia-Link-Webseite gehört. Mhm. Canadian wants to sell house in Bitcoin. Mhm. Da postet es sogar noch ab.
Ja.
Kann man noch googeln. Ja. 2013. Und das war so mein Ding, weil ich mir dachte, okay, wer verkauft jetzt hier ein Haus und irgendwas, das habe ich noch nie gehört.
Und will Bitcoin dafür haben, ja.
Habe ich mir das angeguckt und habe natürlich fast gar nichts verstanden, aber ich habe sehr schnell gespürt, dass das ist game-changing.
Ja, okay.
Diese Technologie, das gab es vorher noch nicht so in der Art und Weise.
Ja, also das war ja dann auch crazy früh, ja, 2013. Ich meine, ja, das ist so absolut. Also ich hatte, mit wem hatte ich letztens einen Podcast? Mit dem Dennis Diber von Bitvala. Und der meinte auch, 2012, 2013 war er mit dabei. Hat dann da seine ersten Bitcoin gekauft. Also das ist ja die Zeit, wo man sich eigentlich wirklich OG nennen darf, oder?
Ja, glaube ich, ein richtiger Super-OG wäre ein 2011er. Aber ja, es ist natürlich ist ein OG. Ich meine, ich bin ja ein OG im Crypto-Space und in Ethereum. Ja, aber ja, ihn habe ich auch getroffen damals. Glaube ich sogar 2014 bei der Bitcoin Center Opening.
Ja.
Das war so ein Coworking-Space, den die aufgemacht hatten.
Ja, genau. Ja, es ist crazy. Also, wenn man sich auch so überlegt, die Berliner Bubble, aber da können wir ja gleich nochmal so ein bisschen zu sprechen, wie sich das Ökosystem auch entwickelt hat und wo die Reise jetzt vielleicht auch gerade hingeht und was die Städte sind, die eventuell auch spannender leider als Berlin sind, aufgrund von verschiedenen Entwicklungen. Aber lass uns mal so ein bisschen so zu dir zurückkommen, um erstmal zu verstehen, wie bist du in das Ganze eigentlich reingekommen? Du bist ja kein studierter Informatiker, sondern hast dir Programmieren selbst beigebracht, soweit ich es anrecherchieren konnte, und kommst eigentlich aus dem Mediendesign. Wie ist so dieser, sagen wir mal, ich meine, du hast einen der wichtigsten Standards für Ethereum mitentwickelt, bist kein Entwickler, kommst aus dem Mediendesign. Wie kommt man dazu? Wie ist so die Story? Wie ist so dieser Weg? Zeig uns das gerne mal so ein Stück weit auf.
Also ich habe schon Webseiten gebaut, seit ich 14 bin. Ich habe damals halt irgendwie mit Computerspielen rumgespielt, also die zum Laufen gebracht. Irgendwann Level-Editor für Duke Nukem 3D und Clonk und so weiter. Und irgendwann habe ich meine erste Website gebaut. Damals mit Frontpage hieß das damals, Microsoft Frontpage. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es einfach zu limitiert ist. Und dann wollte ich selber HTML lernen. Und da gab es self-html.de und da konnte man dann sich selber HTML beibringen. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich da relativ tief eingestiegen, habe alles selbst gestaltet und auch programmiert und habe dann über 40 plus Webseiten gebaut, weil irgendwann kam natürlich dann irgendwie der Arbeitskollege von dem und dem und sagt, ich brauche eine Webseite und der braucht eine Webseite und dann ging das so eins aufs andere. Und dadurch bin ich eigentlich schon früh ins Programmieren gekommen. Ich habe damals Mediengestaltung studiert an der Bauhaus-Universität in Weimar. Und das war eigentlich nur für mich die Möglichkeit, dass ich weniger zu tun hatte, weil Mediengestaltung war einfach. Und die Sachen, die ich, ja, da konnte ich eigentlich, ich konnte einfach nur weiter programmieren, so, ich konnte mein Ding machen. So, das war, ich bin dann wirklich auch so in JavaScript rein, tiefer, und ich habe auch ein Buch geschrieben über Meteor.js. Und das war ein Framework, wo man Single-Page-Apps bauen konnte. Single-Page-Apps heißt Apps, die wirklich komplett im Browser laufen und dann teilweise automatisch über einen Server synchronisieren. Und das war halt perfekt für Decentralized Applications. Und das habe ich damals tatsächlich, ja, ich wusste eigentlich, wie man Apps baut, die im Browser laufen. Und deswegen bin ich dann auch zu Ethereum hin und hab denen das gesagt, so, und dann gab es da halt diesen perfekten Overlap zwischen dem, was sie machen wollten und was ich konnte.
Ja, das heißt, du hast dir einen Studiengang ausgesucht, der relativ easy machbar war, sodass du dein Ding nebenbei weitermachen konntest. So habe ich es jetzt verstanden. Ja, sehr
Also,
geil.
ja, also, ja, Mediengestaltung ist halt so alles, ne, du machst irgendwie so Film und Videocutting und Printmedia und wie Film-Analysis, du machst irgendwie alle möglichen Sachen, so, die so natürlich sehr weit gefächert sind. Und es war sehr kreativ und ich meine, ich habe das sowieso die ganze Zeit gemacht, nebenbei gebaut, kreiert. Ja.
Was war das für eine Zeit, als du quasi mit 14 angefangen hast? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 41, ich werde jetzt 42. I'm turning into the Chain ID of my network. Also, ja, die Chain ID von Luxus 42 und ich werde jetzt 42 dieses Jahr und damals mit 14, ich glaube, war 98.
Ja, krass.
Es war halt
Spannende
wirklich Internet,
2000er
es
Zeit.
war HTML1, CSS 1.0 Zeit, also wirklich die Early Days des Internets. Das war
Cool.
noch vor der Dotcom-Bubble, also na gut, die kam dann halt irgendwann mal, dann,
Aber
ja.
super spannende Early-Zeit, ne? Wo, glaube ich, so ein bisschen so diese Drang- und Tat- und Drangzeit war, in der man, glaube ich, viel noch machen konnte, weil mit selbst wenig oder überschaubarem Wissen du halt einen riesigen Vorsprung vor anderen da draußen hattest. Genau das, was du eben gerade beschrieben hast. Die Leute wussten gar nicht, wie man eine Website baut, ne? Ich meine, jetzt heutzutage, ja, irgendwie, wie sie alle heißen, WordPress, Wix und so, jeder kann sich irgendwie seine Seite zusammenbauen. Und jetzt durch KI wird es ja noch viel einfacher, ja. Also ich kann einfach Lovable sagen, hier, bau das mal und dann lade ich das Ding hoch und stell's online und fertig ist, ne? Also ich glaube, in 20, 25 Jahren, was alles passiert ist, ist halt absolut crazy, ja.
Ja,
Definitiv.
gleichzeitig ist aber genau dasselbe auch true für den Blockchain-Space. Ne? Es ist eigentlich noch der Space oder die Zeit, wo man, wenn man das Wissen hat oder auch KI genauso, wenn du das Wissen hast, was kommt und wie es funktioniert, hast du einen massive Leeway, weil die meisten sind dem halt eben noch 10 Jahre hinterher. Ne? Das ist natürlich der Vorteil. Klar, es ist.
Ich habe mich 2016, 2017 mit dem Thema Chatbots schon auseinandergesetzt und damals war das noch so ein Thema, wo du halt wirklich eigene neuronale Netzwerke, LLMs selber bauen musstest, was das für ein crazy Aufwand war, ja. Und jetzt heutzutage, du klatscht da einfach Claude oder ChatGPT hinten dran und es funktioniert, ja, und auch sehr, sehr gut. Das ist halt echt crazy, wie sich die letzten 10 Jahre, was da alles gekommen ist. Und deswegen sage ich den Leuten auch immer, setzt euch genau mit den Themen auseinander, weil das wird euer unfair Advantage, also euer unfairer Vorteil sein im Arbeitsmarkt, in euren Projekten, die ihr macht. Also von daher auf jeden Fall Education, Education, Education. Ja, ganz wichtig. Aber lass uns mal zurückkommen. Du hast eben gerade schon gesagt, du bist zu Ethereum gekommen, aber du bist vorher natürlich über Bitcoin gestolpert und du hast 2012 auf deinem Blog geschrieben, Bitcoin werde das Internet herausfordern. So, war das so der Moment, der dich dann gepackt hat, wo du gesagt hast, okay, hier passiert gerade irgendwas. Also wie hast du es verstanden? Ist es wirklich so dieses Gegenentwurf zum Finanzmodell? War das das, was dich gepackt hat? Oder es gibt eine neue, unzensierbare Bezahlmöglichkeit im Internet? Also was war so die Story, die dich so hooked hat zu Bitcoin damals?
Ich meine, es hat eine Weile gedauert. Ich hatte so ein Jahr, wo ich jeden Monat dachte, jetzt habe ich es verstanden, wie es funktioniert. Also ja. Ich habe mir wirklich so eine Erleuchtung gehabt, jeden Monat, wo ich dachte, ah, das so funktioniert. Aber das hat ein Jahr, also ich bin wirklich jeden Monat nicht erfolgt.
Ja.
Es hat eine Zeit lang gedauert, weil es war so früh auch, weißt du, das gab nicht so viel Verständnis für dieses Thema. Und bis ich es wirklich verstanden habe, wie es funktioniert technisch, also das hat mich ja interessiert. Ne? Also wie das wirklich so dann alleine läuft, ne? Wie das den Konsensus findet und so.
Ja.
Und einfach nur die Sache, dass du ein Netzwerk hast, was deinen Konsensus alleine findet, das keiner dominieren kann, das keiner kontrollieren kann, eben dezentral, also es gibt keine Zentrale, ne? Das ist ein Gamechanger, weil du hattest ja, wenn es gerade um Geld geht, ne, du hast immer einen Staat, einen König, deinen Herzog, was weiß ich, Lanz, wer immer da, Fürst oder was auch immer.
Ja.
Der halt die Hoheit hatte zu bestimmen, was hat Wert, was hat nicht Wert, was kann man, wo kann man transaktionieren. Und hier war zum ersten Mal ein System, dass das, also eigentlich jeden, dann mit Ethereum ja und ERC20, jedem erlaubt, einen Token zu kreieren, like this. Jeder kann eigentlich Global Money kreieren. In heute. Das könnte die Global Currency werden oder kann extreme Wichtigkeit in einer bestimmten Community haben oder einer bestimmten Nische. Ja, Meme-Coins ist ja so ein bisschen so ein Versuch davon.
Ja.
Und das gab es noch nie. Und mir war das relativ klar, dass früh klar, dass es game-changing Technology ist. Also ich hab's, I felt it in my bones eigentlich sofort.
Ja, ja, ja. Und wie war dann so der Weg, dass du Richtung Ethereum Foundation, weil du bist dann 2015 relativ früh, sogar noch vor dem Mainnet-Launch dazugekommen. Wie war da so die Zeit? Das heißt, was war so der Weg, warum bist du oder wie bist du auf die zugekommen? Ja, hast du dich da beworben oder wie kann man sich das vorstellen als jemand, der vielleicht nicht so tief im Space unterwegs ist?
Also ich habe den schon gefolgt von Anfang an eigentlich, als ich davon gehört habe. Mhm. Ich wusste einfach, das ist eine bold Idee, also das ist eine krasse, große Idee, aber die war eine super Idee, als ich das mit der Virtual Machine und Blockchain kombinieren gehört habe. Und ich habe eigentlich nur auf den ICO gewartet. Und damals, ich war in Berlin hier, also bin immer noch in Berlin, aber ich war in Berlin bei einem Bitcoin Center Berlin Opening. Also die, genau das, was ich vorhin gesagt habe, wo auch der Typ von Bitwalla vermutlich war.
Dennis,
das war so ein Coworking Space, den die aufmachen wollte für Bitcoin Startups. Es gab ja damals kein Blockchain oder Crypto, hieß das ja nicht. Das hieß ja Bitcoin Startups. Ne?
Ja.
Weil alles Bitcoin irgendwas.
Genau.
Und da waren ein paar Leute von Ethereum und die haben mir gesagt, dass die hier ein Office aufmachen werden. Und die haben ein großes Announcement, die morgen kommen, können sie aber nicht drüber reden. Und dann nächsten Tag war der ICO. Oder zwei Tage später. Ich habe natürlich meine ganzen Bitcoin, die ich hatte, meine 12 Bitcoin, die ich damals hatte, und habe die in Ether gesteckt.
Ja.
Es war jetzt keine, wie jetzt alle denken, 12 Bitcoin. Ja, das war aber damals halt irgendwie 1.000 Euro. Das waren insgesamt 5.000 Euro oder so.
Ja.
5.000 Euro, keine Ahnung. Und ja, also die long story short, die haben den ICO gemacht, haben 31.000 Bitcoin eingesammelt, war der größte ICO zu dem Zeitpunkt. Total eigentlich überraschend, dass das funktioniert hat. Also man musste nur Bitcoin auf eine Adresse schicken und dann hat man die Allocation bekommen. Und dann war erstmal Ruhe. Ich habe gemerkt, okay, die müssen sich jetzt mal aufsetzen und was auch immer. Und irgendwann mal. Und ich wollte die ganze Zeit eigentlich bei Ethereum arbeiten, weil diese ganzen Bitcoin-Startups, das ist einfach nur ein Wallet bauen, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ja.
Aber Ethereum, das klang wirklich wie so, okay, that's a future tech.
Ja.
Und mir hat dann noch Recruiter geschrieben auf LinkedIn. Ethereum is looking for a C++ Developer. Bin ich nicht, aber Recruiter hat ziemlich interessant. So Software Developer, that's the right guy. Aber dann habe ich gemerkt, okay, die schauen jetzt, dann bin ich zu denen ins Office. Und ich habe mit dem Aaron geredet, der damals das Accounting gemacht hat. Und alles damals lief über so einen Skype-Channel. Also die ganze Ethereum Foundation und die ganzen Teams, es war alle so ein oder zwei Skype-Gruppen. Also eine Haupt-Skype-Gruppe und dann gab es noch ein paar Neben-Skype-Gruppen. Das war so bevor Discord und Slack.
Ja.
Der Aaron hat, ich habe ihm gesagt, hier, Single-Page-Apps habe ich schon gebaut, Buch geschrieben. Also ich habe es sogar hier. Buch geschrieben.
Holt gerade mal das Buch, ja, für die nur zuhören. Buch
geschrieben, if you want to learn shit.
Ja.
Single-Page-Apps wusste ich, wie man das baut und ich wusste eigentlich, das braucht man eigentlich. Wenn du wirklich eine Blockchain haben willst, die Smart Contracts im Hintergrund verwendet als Computation, als Backend, dann muss die ganze Logik im Frontend laufen. Und das kann natürlich Single-Page-Apps ziemlich gut. Und das hat der Aaron dann intern rumgeschickt.
Ja.
Und damals gab es den Alex van der Sande, der wurde auch kurz vorher als UI-Designer, UX-Designer angestellt und der hatte die Idee des Mist-Browsers. Mist nicht von Mist, sondern Mist von Nebel im Englischen. Wasser, Nebel.
Ja.
Ich habe ihm auch gesagt, dass der Name jetzt nicht so ideal ist in Deutschland.
Zumindest in Deutschland, ja.
Von Mist-Browser. Und der Mist-Browser war sozusagen die Idee des ersten Web3-Browsers. Also vielleicht solltest du es auch mal verlinken. Es gibt ein YouTube-Video, Ethereum Represents Mist. Aha. Das war dieses Video, was er gemacht hat, wo er dieses Konzept vorgestellt hat. Das war November 2014.
Mhm.
Also 8 Monate vor Mainnet Launch hat er dieses Konzept gemacht. Wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, dass wir noch nicht mal die Hälfte davon bis jetzt erfüllt haben.
Realisiert haben, ja.
Die Ideen waren alle schon da. Die hat nicht nur er erfunden, er hat es einfach nur in ein super Interface zusammengebracht.
Ja.
Es gab diese Idee, okay, du hast hier Ethereum, du hast dann eine Democracy da drinnen, du hast dann Family Fund, du hast dann Voting-Systeme und Futurechi oder all diese Sachen, die du im Web3 bauen kannst, die weit über das irgendwie ein bisschen Coin-Gambling hinausgehen. Mhm. Das war alles schon in diesem Video damals. Und das war die Vision des Mist-Browsers. Und der Alex hat dann natürlich jemanden gesucht, der helfen kann, das zu bauen. Und dann kam ich hier mit dem Single-Page-App-Knowledge und dann war das natürlich ein perfekter Fit. Er hat dann Jeffrey Wilk überzeugt, das war der Founder von GoEthereum, den GoEthereum-Client, das ist Geth, das ist einer der meistgenutzten Clients in Ethereum, der immer noch von der Ethereum Foundation direkt supported wird. Lustigerweise war ich sozusagen im Jeffrey Wilke-Team GoEthereum, das in Amsterdam theoretisch war, eigentlich total global, während ich hier im Office in Berlin war und ich saß damit im Team von Gavin Wood, den C++-Client, der später Parity und Polkadot gemacht hat. Und die beiden, die war so ein bisschen so ein Twist intern, jeder wollte so ein bisschen so seinen Weg durchsetzen und ich war so die Bridge, die versucht hat, diese Teams zu connecten.
Ja.
Das hat natürlich jetzt Gavin nicht so toll gefunden. Da gab es ganz viele interessante Stories. Aber ich bin eigentlich sozusagen rein und habe erstmal eine Whisper-Chat-App gebaut, sozusagen gezeigt, was ich kann, weil der Jeffrey war ziemlich skeptisch. Habe ich sozusagen dieses Whisper-Protokoll, was auch Ethereum entwickelt hatte, als dezentrale Chat-App gebaut. Und dann tatsächlich innerhalb von 5, 6 Monaten haben wir den Mist-Browser gebaut. Die erste App damals in diesem Mist-Browser war natürlich das Ethereum Wallet. Deswegen gab es auch nochmal eine kompakte Version, die nur das Wallet war. Und das Wallet konnte nicht nur, lustigerweise war dieses Wallet nicht nur irgendwie, ich halte meine Tokens, sondern du hast tatsächlich ein Smart Contract Multisig erstellen können. Das war weit vor Gnosis.
Ja, ja, total.
Weit vor Smart Accounts. Das war ein Smart Account tatsächlich. Den hat damals Gavin Wood geschrieben. Das ist auch genau der Smart Contract Account, den auch die Firmen heute noch für ETHDEF verwendet. Das Geld liegt in der genau derselben Adresse seit Anfang an. Und Gavin Woods Smart Contract Account oder den jeder Mist-Browser auch Nutzer auch hatte.
Ja.
Und damals konnte man auch mit Smart Contracts über diese App interagieren. Zum Beispiel die DAO wurde damit interagiert.
Ja.
Also das war das Interface für die DAO damals 2016.
Ja, da hatte ich ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, den Christoph Jentsch schon im Podcast, haben wir auch genau dazu gesprochen. Jetzt, wo wir hier sprechen, habe ich tatsächlich die Christoph Jentsch-Folge nochmal recycelt. Also das heißt, die kommt jetzt wir recorden am 24., also morgen am 25. kommt die nochmal raus. Fand das eine ganz gute Vorbereitung auf das, was dann in 2 Wochen mit unserem Podcast hier kommt, dass man nochmal so ein bisschen so die Connection bekommt und aus verschiedenen Blickwinkeln, so die Ethereum-Idee und dann, wie so die Wege weitergingen. Fand ich ganz cool, hab da so eine Classic-Folge draus gemacht hab mir auch Leben jetzt gerade so ein bisschen im Sommerloch einfacher gemacht, to be honest. Und nee, das war tatsächlich super spannend. Der hat da auch sehr, sehr viel erzählt. Und Christoph kanntest du ja dann wahrscheinlich auch aus deiner Zeit damals. Ja.
Christoph Jentsch, der war damals der Tester. Also er wurde angestellt, um bei Ethereum sozusagen die Clients zu testen, also die Connections, Networking, RPCs und so weiter und so fort. Er war ein Q&A-Engineer, wenn du willst. Und er hat dann irgendwann mal die DAO gestartet, ne? Und die wollten ja die DAO starten, um Slockit zu finanzieren, nicht weil sie irgendwie eine dezentrale DAO haben wollten.
Wilde Story auch, ja, total wilde Story. Wer das sich nochmal anschauen und anhören möchte, einfach mal 2 Wochen zurückscrollen, dann könnt ihr da die Story von Christoph und was er jetzt mit Tokenized macht, sich gerne nochmal anhören. Aber wie war vielleicht, ich glaube so das Spannendste ist, wie war so damals so diese Anfangszeit? So kann man sich das vorstellen, Vitalik sitzt jeden Tag im Office, du kommst dazu, man hat da Austausch miteinander oder wie war das so? Wie kann man das so irgendwie verstehen.
Also die Ethereum Foundation, überhaupt die ganzen Teams dahinter waren sehr distributed. Es gab das Berlin Office, aber da war eigentlich nur Gavin, ich, Christoph Reitwiesener, der Solidity gebaut hat, Lev Terrace, der damals auch bei der DAO später dann dabei war, der jetzt Robkey macht, diese Tax-Software, die local auf dem Computer läuft. Und das Remix-Team war damals da und natürlich die Leute, die am C++-Client gebaut haben. Vitalik war eigentlich immer am Reisen. Also er war sehr selten im Office. Er war mal zum Network-Launch dann im Office, dann war ein paar Mal im Office. Das Schöne aber von dem Office war, dass immer wieder Leute reingeschneit sind. Du hast einfach irgendwelche Leute kamen dann und haben gehört, oh, hier ist Ethereum. Und dann ist natürlich keiner von den Nerds aufgestanden und hat ihnen Hallo gesagt. Ne? Ja. Und er war der Sozialste in der ganzen Gruppe da und hab natürlich dann mit allen geredet, weil die standen dann sonst da in dem Raum und keiner redet mit denen, weißt du, denkst so, what's here? Und ja, da habe ich ganz viele interessante Leute kennengelernt und viele Connections gemacht. War nicht so, dass irgendwie alle da jetzt zusammensitzen. Also Ethereum hatte ja sowieso auch mehrere Hubs. Der ganze London Office mit für Marketing, dann in der Schweiz natürlich die Foundation. In dem Ethereum House und so. Ja.
Okay. Das heißt so dieses klassische Startup-Feeling und der Chef ist die ganze Zeit da und man codet da zusammen vor Ort. Das war jetzt nicht so das, was man sich so vielleicht klassisch vorstellen würde.
Gar nicht. Und das, also es ist noch viel interessanter. Das war das erste Mal, dass ich in einer Organisation war, die eigentlich gar keine Hierarchie hatte. Es gab natürlich schon eine Hierarchie, klar. Gerade Gavin hat in seinem Team eine kleinste, klare Hierarchie gehabt. Aber ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
Ja.
Ich konnte bauen, was ich wollte. Ich habe an den Sachen gearbeitet. Also mir hat keiner gesagt, was ich mache.
Ja.
Ich habe einfach nur natürlich den Mist-Browser, das war das große Goal. Aber um das hinzukriegen, musste man alles andere, Web3.js, wie redet das Smart Connect zu der D-App, ne, das musste definiert werden. Dann an diesen Developer-Tools musste gebaut werden. Natürlich dieses Interface musste gebaut werden. Also die ganzen Teile mussten alle erfunden werden und dann gab es natürlich Leute, die dann dem gearbeitet haben und ich musste halt alles so zusammenfügen und dann mithelfen, um dass die Sachen fertig werden, funktionieren und Consistency, Usability, dass es einfach verständlich ist, dass die APIs Sinn machen, das war eigentlich mein Interesse. Ich wollte sicher geben, dass am Ende das auch wirklich entwicklerfreundlich ist.
Ja.
Und das ist halt nicht so ein, also das erste, was ich gemacht habe, war damals zum Beispiel die RPC-APIs der Nodes zu ändern. Also das sind die APIs von diesen Nodes. Das hat natürlich Gavin jetzt gar nicht gefallen, dass ich reinkomme und gleich da irgendwie Sachen ändern will. Aber es war halt inkonsistent und das wird halt einfach später dann nur noch nerviger, wenn du damit arbeiten willst. Ich hatte meine Hände dadurch extrem eigentlich an allen Teilen, die mit D-App-Entwicklung zu tun haben, auch heute noch. Also tatsächlich basiert fast alles in Krypto auf in Web, in EVM, also Ethereum Krypto, auf etwas, wo ich entweder das erfunden habe, mitgebaut habe oder mitgestaltet habe. Also es ist tatsächlich ziemlich immer noch das Gleiche. Der Grundstack ist ziemlich noch der gleiche, wie wir damals 2015 also erfunden haben.
Ne? Ja. Du hast ganz gute Überleitung, denn was natürlich viele nicht wissen ist, oder vielleicht einige wissen, dass du ERC20, den Standard, mitentwickelt hast. Hol uns da vielleicht mal kurz ab, wie kam es dazu und was ist das für dich auch für ein Gefühl zu sehen, dass da so ein riesiges Ökosystem irgendwie so auf dem Standard, den du mitgestaltet und entwickelt hast, eigentlich funktioniert und läuft bis heute noch, ja?
Mhm. Also was das für ein Gefühl ist, also es fühlt sich natürlich gut an, wenn man was gemacht hat, was so einen Einfluss hat in der Welt. Aber es war jetzt nicht direkt meine Idee. Also die Idee, es war damals so, es gab ein Proposal von Vitalik, der hat einfach eine Wikipage kreiert und dann hatten wir immer diesen GitHub-Wikipage, das ist relativ, das war alles eigentlich öffentlich, hochdiskutiert. Und er hatte drei so eine Standard-Drafts geschrieben. Einmal für einen Token-Standard, einmal für einen Name-Standard, also INS später dann theoretisch und noch so einen anderen, habe ich jetzt vergessen. Und wir hatten da diskutiert über den Token-Standard, weil es gab viele in der Community, die wollten jetzt auch irgendwie Tokens machen, die wussten aber nicht, wie macht man jetzt einen Token in einem Smart Contract am besten. Ich hatte auch keine Ahnung. Also eigentlich, es war relativ neu, also überhaupt die Konzepte, ne? Wie machst du das mit Smart Contracts? Was ist da der richtige Weg? Was ist der skalierbare Weg?
Ja.
Und für mich die Idee, einen Token in einem Smart Contract zu machen, war schon ein bisschen crazy. Ich dachte, das kann man gar nicht skalieren. Irgendwann hast du dann 1 Million Einträge von Balances. Kann das überhaupt diese Nodes aushalten? Funktioniert das überhaupt?
Ja.
Aber so wie die Architektur gebaut haben mit der Datenbank, funktioniert es. Ich meine, USDC hat 10 Millionen Holder in einem einzigen Smart Contract. And it works. Also ich war da relativ skeptisch damals. Und wir hatten damals in dieser Wiki-Page diskutiert und irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen besser strukturieren und wir müssen das an die Öffentlichkeit tragen. Und es gab damals die EIP-Repositories, Ethereum Improvement Proposals. Die hat tatsächlich 2 Wochen vorher der Martin Beesey kreiert. Er hat einfach nur dieses Repository kreiert, damit man die Weiterentwicklung von Ethereum diskutieren kann.
Ja.
Und ich dachte, okay, das ist ja der perfekte Ort. Aber das ist jetzt kein Ethereum Improvement Proposal, weil wir proven ja nicht Ethereum.
Ja.
Ich muss das irgendwie anders nennen. Und dann dachte ich, gibt es Request for Comment im RFC, den RFC-Standard von den Web-Standards. Dachte ich, nenne sie Ethereum Request for Comment.
Ja, also ERC. Ja.
Und dann habe ich ein GitHub-Issue kreiert, das war der GitHub-Issue Nummer 20, weil ein GitHub, jeder Issue ist einfach
fortlaufende
eine
Nummer.
Zahl mehr. Das war die Nummer 20 in dem Fall. Ja. Und dann habe ich da die Spezifikation reingeschrieben, so wie es auch, weil ich auch designe, dass das auch gut aussieht und auch lesbar ist und strukturiert ist. Mhm. Und habe ein paar Funktionen, also eine Funktion, die Parameter getauscht und dann hat sozusagen das so hingestellt. Dann haben wir dort weiter diskutiert. Da gibt es über 300 Kommentare und 60 Leute, die mitgeredet haben, aber eigentlich hat sich dann nichts mehr wirklich geändert, außer so ein paar kleine Diskussionen. Ja, und dann haben die ersten tatsächlich begonnen, das auszuprobieren. Es gab tatsächlich ein Token, der wurde zur gleichen Zeit gemacht und die wussten, dass wir diese Diskussion hatten, wollten aber schon launchen, das war der DigiX-Token für so ein Digital Gold. Damals in Singapur, die mussten dann ihren Token migrieren.
Ja.
Weil die haben ihre eigene Art gelauncht, obwohl wir gerade diskutiert haben und eigentlich habe ich denen gesagt, hey, wartet noch hier. Nehmt vielleicht diese
den neuen Standard. Ja. Aber war das dann damals so eines der ersten Tokenisierungsprojekte dann dementsprechend, wenn das quasi ein Gold-Token sein sollte? Müsste ja dann, oder?
Ja, also, ja, als ersten. Ja.
Krass,
der ersten, wie man das heute nennen wird, Real World Assets.
Tokenization, genau. Ja, genau.
2015, also wie du gerade siehst hier, November 2015. Also die haben damals,
ja.
Also alles, was du heute siehst, gab es schon tausendmal und die Ideen waren schon da und bla bla bla.
Ja.
Besonders das Ethereum-Mist-Video, solltest du auf jeden Fall verlinken.
Ja, also, gerne.
Wenn du das schaust, it's mind-blowing.
Ja.
We are fucking not even 0.5%. Also wir sind noch nicht mal der Hälfte von
dem,
den Sachen, die in diesem Video sind.
Ja.
Mit dem, was ich jetzt baue, wird jetzt erst die andere Hälfte in diesem Video möglich.
Ja, spannend.
Wie krass ist das eigentlich?
Kommen wir tatsächlich auch gleich drauf. Aber lassen wir mal vielleicht auch auf der einen Seite bist du stolz auf ERC20 und all das, was dann danach kam. Man kann aber auch kritisch sagen, und das hast du ja selbst schon so ein bisschen selbstkritisch mal geäußert, natürlich ging es dann auch sehr stark Richtung Trading und DeFi, so die ganze Welt. Würdest du da sagen, weil da ist ja auch viel mit Meme-Coins etc. pp., ist ja auch viel Bullshit passiert, ja, aber ich würde sagen, wie mit jedem guten Werkzeug, ja, ob ich jetzt einen Hammer nehme, um einen Nagel in die Wand zu hauen oder einen Hammer nehme, um damit Quatsch zu machen und eine Scheibe einzuschlagen, ja, kann das natürlich mit so einem Werkzeug passieren, würde ich jetzt mal sagen. Wie siehst du das selbst, wenn du es selbstkritisch nochmal betrachten müsstest, dann auch den, sagen wir mal, anderen Part, was damit passiert ist?
Also es gab einfach einen Need damals, Token zu kreieren, ne?
Ja.
Also die Leute wollten rausfinden, also damals war ja sozusagen die Idee, man hat Bitcoin, dann gab es dieses Notion von Colored Coins, das waren sozusagen die Tokens vor Bitcoin, und dann gab es ja Mastercoin, die haben Tokens in der Bitcoin-Blockchain gemacht, und dann kam Ethereum, und da konnte man natürlich noch viel einfacher Sachen machen, musstest du kein Netzwerk mehr starten, sondern nur noch ein Smart Contract deployen.
Ja.
Und ja, den Need gab es einfach, dass das natürlich dann am Ende zu den ICOs geführt hat, mit Milliarden Umsummen an geraceden Capital in teilweise sehr fragwürdigen Tokens und Token Purposes,
also
Token Zwecken. NFTs war es noch eher educational, aber dann Meme Coins, ich meine, man könnte es halt Cultural Currencies nennen, aber gleichzeitig ist es halt ein Pump and Dump, 90% of the case. Und es ist einfach nur ein Race. Ich bin schneller da und ich bin vor dem Hype da und verkaufe auch am Top,
vor dem
nicht am Ende.
Genau,
ich Geld, ansonsten mache ich kein Geld. Aber tatsächlich die Longevity eines Meme-Coins oder die zukünftige Existenz eines Meme-Coins ist sehr fragwürdig. Ne?
Ja.
Also tatsächlich ist ganz viel daraus gekommen, was ich jetzt, also tatsächlich hätte ich es nicht erwartet, dass es so schlimm wird.
Ja.
Also das ist, es ist schon wirklich, muss man sagen, ein echtes Casino geworden.
Ja, also total.
Richtig, next level. Hätte ich jetzt erhofft, dass da ein bisschen mehr kreative und interessantere Sachen früher rauskommen, ist nicht passiert.
Ja, okay. Ja, also ich find's einfach spannend, mal so beide Seiten zu beleuchten, die da letzten Endes sowohl Licht als auch Schatten sind. Und natürlich, ich sag hier immer rauf und runter den Leuten, es gibt ganz viele, gerade auch Jüngere, die sagen so, hey, ja, ich will jetzt irgendwie schnell Kohle machen und ja, was ist denn mit Meme-Coin und was ist mit Hebeltrading und all diesen, ne, sagen wir mal, Advanced-Themen. Und ich sage immer wieder, fangt erstmal an bei den Basics, versteht erstmal die Basics, bevor ihr jetzt anfangt, irgendwie im ganz, ganz großen Rennen mitzulaufen, ja, und dann kommt ihr unter die Räder, ja, so, und das ist so, klar, wenn du einen Edge hast und früh an Projekten dran bist, aber dann ist es auch nichts anderes als Insider-Trading, ja, so, und dann bist du halt einfach einer der wenigen, der den Wissensvorsprung hat. Okay, ja, fair point, wenn du das dann machst, ja, musst du dann mit dir selbst auch so ein bisschen vertreten, ob du da ethisch Bock drauf hast, ja, dann quasi das Geld andere einfach abzuzocken. Wäre jetzt nicht mein Stil, aber hey, es soll jeder für sich entscheiden.
Fast alle Meme-Coin-Projekte ja genauso das. Ich meine, irgendeiner launcht das und dann ist es einfach eine Race, aber in dem Fall sogar komprimiert auf irgendwie so eine Woche, ne?
Ja, genau.
Also am Ende, ich glaube, es wird ein Shift geben, und zwar werden die Fundamentals wieder zurückkommen. Also das, was wirklich Fundamentals hat und was wirklich die Welt ändern wird, also nicht etwas nur, was eine Woche kommt, eine Woche geht und dann in the Trash Can of History landet, wie diese ganzen Meme-Coins zum Beispiel oder ganz viele Random-Projekte, wie es die ja zuhauf auch in der ICO-Welt gab.
Ja.
Es wird zu den Projekten zurückgehen, die tatsächlich Fundamentals bringen, die wirklich das Verständnis wird wiederkommen, ist natürlich einfach, weil der auch Investor-Typ, der in den Markt gekommen ist. Ich meine, als ich damals dabei war, die Leute, die investiert haben, da gab es keine Investoren. Es gab nur Early Adopter. Wir haben alle diese Technologie interessant gefunden und dass man darin investieren konnte, war ein Side-Thema. Das war halt dann irgendwie auch. Klar, einige sind auch nur für das Investieren gekommen, aber die haben wirklich auch nach Projekten geschaut, die einfach Game-Changing Fundamentals haben.
Ja.
Damals war das Interesse in der Tech und welche Tech könnte die sein, die succeeded?
Ja.
Welche Chain könnte die sein, die das nächste große Ding wird? Blablabla. Bla, bla. Das Interesse war da. Als dann diese Gruppe Menschen ihren Freunden davon erzählt hat und die Freunde haben dann auch Geld gemacht und ihren Freunden erzählt, dann auf einmal ist man jetzt da gelandet, wo man ist.
Der
Investor, der sagt, Verstehe ich alles nicht. Aber der grüne Frosch da, den finde ich.
Er steigt um 100%, da will ich dabei sein.
Ich verstehe so wenig beachtet, des Discos. 1% ja, ja. Culture.
Ja, ja.
This yellow one will this time do it. Ja. Aber es ist halt genau das Ding, weil du gehst dann komplett weg von der Komplexität der Technologie und was ist was und was macht was und sagst ja. Nur, okay, can I feel the crowd?
Ja.
Ne?
Ja.
Fühle ich
ja.
Einfach nur, ob jetzt die Leute jetzt das geil finden oder das geil finden. Ja. Und klar funktioniert das, aber es funktioniert natürlich auch nur, bis alle verbrannt sind und da sind wir jetzt.
Genau.
Ja, everybody's genau. Burned out, jeder hat sein Geld gewonnen und verloren, für die meisten vermutlich verloren als gewonnen.
Ja.
Und dann ist die Frage, what now?
Ja.
Was
ja.
kommt denn jetzt bitte?
Ja.
Reward Assets, alle Hypes gab es ja schon. Ich bin seit 2013 dabei, also ich habe mit allen Industrien geredet. Mhm. Banken, Industry 4.0, Track and Trace, alle großen Consulting Companies, bla bla bla. Jedes Jahr kamen die mit einer anderen
Narrativ, ja.
Like Trend, den sie da im Kopf hatten. Weißt du,
ja.
Alles war natürlich machbar, aber weil ich die Technologie verstehe, ne, weiß ich, was ist jetzt machbar, was ist später machbar, wo fehlen die Fundamentals, wie viel versteht ihr überhaupt?
Ja.
Und lustigerweise verstehen tatsächlich ziemlich viele, auch von den Experten, sehr wenig. Es ist wirklich ja. Schockierend tatsächlich. Ich war auch mal in Genf, da hat der Gartner Institute of Technology Dach Region Resident gesprochen. Also die deutsch-österreichische Schweizer Region für Gartner Institute, das ist so die Technology Foresight Telling Institute. Ja?
Ja.
Und da spricht der Präsident und seine ersten 5 Wörter auf der ersten Präsentation über Blockchain, Encryption, bla 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 bla. Weißt du, also Encryption war da. Also Blockchains sind nicht encrypted.
Ja.
Wir benutzen Cryptography.
Ja,
das ist nicht Encryption. Also Encryption ist eine Cryptography, aber encrypted ist da mal gar nichts. Und wenn der das natürlich von den ganzen Leuten da und den Industrieliedern sagt, dann denke ich, oh, Blockchain ist super safe, kann man alles reinpacken, es ist super secret.
Ja, ja, ja.
Das ist genau das Gegenteil ist der Fall.
Ja.
Das ist dann erstmal super public, ne?
Ja, 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 total. Aber ich meine, du hast auch schon einfach jahrelang Erfahrung und dann kommen natürlich Leute, die als Berater auf das Thema springen. Es ist auch immer die Frage, als was für ein Experte bezeichne ich mich? Ja, bin ich jetzt Blockchain-Experte? Bin ich Krypto-Experte oder bin ich in einer Nische Experte? Weil ich meine, am Ende...
Token Economics-Experte, das war
ja.
So...
Ja, ja.
Den ich ganz oft gesehen habe.
Token ja, ja. Economics. Es sind ja auch super viele Leute, die Krypto-Experten waren, sind jetzt alles KI-Experten. Ja? Also das war ja der große Shift. Ja? Immer dann, wenn der Markt nach unten ging, hast du gesehen, so okay, wer ist wirklich in dem Thema...
Wo kann ich jetzt wieder ein Experte werden?
Ja, ja, genau, genau, richtig, richtig. Das war so eine ganz spannende Bewegung. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Du warst dann eine ganze Zeit bei Ethereum. Wie war das damals? Also wurdet ihr dann auch in ETH bezahlt oder in Fiat? Wie war da so die Anfangszeit?
Ich wurde in Fiat bezahlt, aber wir konnten Ethereum, also man konnte vermutlich auch in ETH bezahlt werden, aber ich mit 1000 mit Kind und Familie konnte das nicht.
Ja.
Und also ich konnte natürlich, wir konnten bis zu unserem Jahresgehalt einen bestimmten Prozent in Ether nochmal kaufen zum Presale-Preis, bevor das Netzwerk gestartet wurde. Also bevor der Preis dann wirklich sich geändert hat.
Ja.
Das war so ein bisschen unser Extra.
Ja.
Also wir wurden jetzt nicht mit Ether überhäuft oder sowas. Also
ganz
im Gegenteil sogar. Also was wir hatten an Ether, verglichen zu denen, die das Jahr vorher dabei waren, die diese Early Allocation hatten, not comparable, nicht vergleichbar.
Ja. Ja, aber du hättest ja damals für 50 Cent gut zuschlagen können, was es ja teilweise dann war.
Ich habe alles gekauft, was ich kann.
Ja.
Ich weiß ja nicht viel. Ich meine, ich war jetzt da nicht reich. Ich meine, ich habe da schon Ether gekauft, aber natürlich muss man auch verstehen, und was die meisten auch nicht verstehen, ist, like, man ist über einen Zyklus von jetzt fast 11 Jahre und da gab es so viele Ups und Downs. Ne? Wir hatten eine 7-Dollar, eine 2-Dollar-Bubble, wir hatten eine 7-Dollar-Bubble, wir hatten eine 20-Dollar-Bubble, wir hatten eine 60-Dollar-Bubble. Dann hatten wir mal eine paar 100-Dollar-Bubble und dann mal eine paar 1000-Dollar-Bubble. In jeder von diesen Bubblen denkst du, das ist der Peak.
Ja.
I'm selling now, weil ich möchte jetzt Geld machen und irgendwie, das geht ja vielleicht nie wieder dahin. Weißt du?
Ja, ja.
Und dann verkaufst du bei 20 Euro.
Ja.
Das heißt natürlich, dieses Ding hier, ich kaufe mir irgendwie Ether für 30 Cent und habe die gehalten, bei 1000 Euro verkauft.
Ja.
Keiner hat das gemacht, außer der die Festplatte vergessen hat.
Ja, genau, genau, richtig.
Weil alle anderen, die sie aware sind und in dem Thema leben, jeden Tag, wie ich ja auch an der Arbeiten, Na klar, bist du da die ganze Zeit am gucken, wann ist der beste Punkt oder ich meine, ja. Ich wusste, das wird riesig. Ich wusste es die ganze Zeit, aber natürlich gab es auch Ausgaben, die man bezahlen muss und du weißt halt auch nicht, wann der Peak ist, ne?
Ja.
Und natürlich ist auch ein Unterschied, hier ein paar Monate zu warten. Also heute haben die Leute ja noch nicht mal, können ja noch nicht mal die Füße stillhalten für eine Woche oder einen Monat, weißt du? Stell dir mal vor, du wartest 10 Jahre. Das ist ne?
Longevity. Das ist hart. Da musst du schon, da musst du Bock drauf haben und musst einen sehr bescheidenen Lebensstil führen, ja, oder musst parallel so gut verdienen oder auf Geld eh schon nicht angewiesen sein, dass du sagst, okay, ich bin der diehard Believer und glaub da bis zum Tod dran und lass es liegen. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel mit Dennis auch besprochen hatte von Bitwala, wo ich auch gesagt habe, so diese ganzen Stories, die man da draußen hört, so hey, ich habe es euch damals erzählt, ich habe von 2013 angehalten und bis jetzt nie was verkauft und so. Es ist immer so, wo ich mir denke, ja, Leute, erzählt doch nicht so ein Bullshit. Also wie wenig Menschen gibt es denn tatsächlich, die das machen? Und die es gemacht haben, warum gehen die jetzt in die Öffentlichkeit und wollen euch irgendwas verkaufen? Also ist so für mich, ja, weiß ich nicht, Red Flag so ein bisschen. Ja? Also das verstehe ich nicht ganz. Ja.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, definitiv. Aber was war so der Punkt, weswegen hast du dann gesagt, okay, ich gehe bei Ethereum raus und mache mein eigenes Ding? Was war so der Moment dahinter und was war die Idee von Luxo dann?
Ja, also ich habe 3,5 Jahre bei Ethereum gearbeitet. Ich habe damals den Mistbrowser gebaut, ich habe an Web3.js gearbeitet, das war die meistbenutzte JavaScript-Library im Ethereum-Space. Das ist sozusagen, wie redet eben die App mit den Smart Contracts. Mhm. Ich habe ganz viele Sachen, also ich habe noch viel mehr Sachen standardisiert als nur ERC20. Wenn du mal guckst, ich habe 5 Standards, also auch den Security Token Standard, das ist mein Name drin. Den Ethereum Provider, das ist genau, wie redet ein Smart Contract oder so ein Wallet zu einer D-App und verbindet die Smart Contract World mit der App.
Ja.
Haben wir andere Standards. Ich bin halt so in die Standardisierung dann reingerutscht, weil ich einfach an den Grundlagen sowieso gebaut habe und wir mussten das ja damals definieren oder irgendwie uns was ausdenken, ne? Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich bei Ethereum fast alles getan habe, was ich tun konnte. 3,5 Jahre ist eine lange Zeit, ne? Mhm. Ich war da jetzt nicht nur eben mal kurz da, ne?
Ja.
Und damals hatte meine Ex-Frau die Idee, hey, lass uns irgendwas mit Flash in Blockchain machen. Und ich fand das irgendwie total langweilig, weil ich mir dachte, ja, gab's schon, wie gesagt, Industry 4.0, diese ganzen Consulting-Unternehmen, diese ganzen, jede Industrie hatte mal ihren Blockchain-Hype, weißt du, da war ich überall dabei. Und ich war der auf der Stage geredet hat, ne, auf der Konferenz und den Leuten da die Welt erklärt hat. Mhm. Ich fand es jetzt nicht so spannend, aber dann ist mir was in den Sinn gekommen, dass Using Culture, also der einzige wirkliche Weg, wie wir wirklich Mainstream-Adoption bekommen in Krypto, ist eigentlich durch Kultur. Also Lifestyle und Kultur ist etwas, was Leute gerne machen. Interagieren gerne mit ihren Artists oder gehen auf ein Festival oder gehen raus. Oder das ganze Leben ist ja nur Experiences. Ne? Du lebst, arbeitest, damit du dann Experiences machen kannst, wie du jetzt mit deinen
Wohnmobil. Genau.
Wir machen diese ganzen Effort, damit wir dann am Ende Erfahrungen haben können. Das ist Kultur. Ne? Das ist eigentlich alles, was du in deiner Freizeit machst, ist Kultur in irgendeiner Art und Weise. Oder Lifestyle. Ne? Und mir war klar, okay, ja, wenn wir dieses Thema, also wenn Web3 in dieses Thema bringen, und da war am Anfang die Idee, okay, wir gehen erstmal auf die Fashion-Industrie, da hatte sie Connections, da hatten wir noch 2 andere initialen Co-Founder, die hatten Connections zu Chanel und anderen. Und da dachte ich, okay, dann bringt die halt diese Big Brands rein, die sind dann gehypt auf Blockchain, die müssen denen das erklären, ich baue die Tech.
Ja.
Das ist mir aber meine Idee war natürlich die Substanz wirklich richtig zu bauen, damit es nicht nur im Lifestyle, sondern für alles funktioniert. Also wie kann ich das Thema weiterentwickeln? Und das wichtigste Thema, was mir klar wurde, okay, wenn du eine Blockchain für Lifestyle brauchst, das Wichtigste, was du brauchst, ist Identity. Also der Account eines Nutzers, einer Company, einer Brand, einer Organisation, einer Gruppe, einer Community, der muss identifizierbar und recognizable sein. Das heißt, du brauchst einen ordentlichen Smart Contract Account. Ohne den kann man gar nicht in die Richtung denken. Lustigerweise hatte ich genau ein paar Wochen vorher einen Standard vorgeschlagen und das war eigentlich relativ zufällig. ERC-725. Und zwar ERC-725 ist der erste Smart Contract Account Standard in Ethereum gewesen. Und der war lustigerweise exakt der Standard nach 7.2.1 im NFT-Standard. Also war zur gleichen Zeit als der NFT-Standard. Eine Woche später habe ich 7.2.5 vorgeschlagen. Das kam mir damals im Sinn, nachdem ich so bei so BCG-Workshops gearbeitet hatte und dann musste ich mit der Australian Post über Identity nachdenken und dann kam mir die Idee und dann dachte ich, okay, das sollte ich jetzt einfach mal hier als Standard rausbringen. Und ich hatte aber gar keine Lust daran zu arbeiten. Ich hatte nur wirklich dieses Gefühl, diesen inneren Drang, ich muss das irgendwie jetzt da hinschreiben. Dann habe ich das gemacht, auf einmal ist das da abgegangen. Also du kannst auch ERC725alliance.org, die Website gibt es noch. Auf einmal waren ganz viele Projekte, die gesagt haben, ja, das ist der Ethereum Identity Standard, den werden wir jetzt benutzen und bla 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 bla. Das Ding war aber komplett am Anfang und nur so ein Draft. Und dann dachte ich, okay, Guys, dann macht ihr mal, ich baue hier mal weiter bei Ethereum an meinen Dingern, macht ihr mal das da.
Ja.
Aber dann, als ich halt Luxo gestartet hatte mit Marjorie, ist mir klar geworden, Mann, ich brauche den Standard. Ich muss den jetzt eigentlich komplett ausentwickeln, weil ich brauche das als Grundlage. Ohne Identity geht ja gar nichts. Also überhaupt in Web 3 und in der Zukunft geht ohne. Und das Identity meine ich jetzt nicht dein Passport oder deine Person und du musst dich irgendwie beweisen, sondern wie funktioniert der Account? Ein wirklicher Account auf der Blockchain. Weil dein Account auf der Blockchain aktuell ist ja nur ein Public Key.
Ja.
Dein Public Key kann nur mit Smart Contract interagieren, weil er kann Transaktionen signieren. Auf dieser Adresse kannst du Tokens halten, aber der hat überhaupt nicht wirklich die Funktionalitäten eines Accounts. Was ein Account nämlich braucht, ist idealerweise Informationsstorage, das heißt, du musst da Informationen hinterlegen können auf dem Account, der auch idealerweise auf einer Blockchain Smart Contract readable sein muss, also lesbar von einem anderen Smart Contract. Idealerweise kannst du die Sicherheit und wie du den Account kontrollierst ändern. Du hast nicht nur ein Passwort, nämlich einen Private Key und das ist alles und dann kannst du nie ändern. Du kannst ja keine Reputation oder Langlebigkeit auf einer Adresse aufbauen, wo es nur ein Passwort dazu gibt.
Ja.
Wenn du das verlierst, alles vorbei ist. Stell dir mal vor, du willst deinen ganzen YouTube-Kanal mit Millionen von Followern darauf aufbauen und alles hängt an diesen einen Passwort. Das wäre ja der Tod, Mann. Ich schwitze jeden Tag im Bett, Mann. Ja. Hast einen Vault. Und dann kannst du den auch nie benutzen. Und wenn du ihn rausholst, ist ja gefährlich, ne?
Also
den echten Account für die Zukunft der muss upgradable sein. Der muss wie du den interagierst, muss änderbar sein. Den musst du Geräte autorisieren können, Apps autorisieren können, die den Account dann benutzen können für dich oder dein AI-Bot zum Beispiel. Muss auch reagieren können. Das heißt, wenn ein Smart Contract Protokoll mit ihm redet, muss der automatisch reagieren können. Also all diese Grundlagen haben gefehlt. Die fehlen bis heute noch, eigentlich grob gesagt, außer jetzt in Luxo. Genau, und das ist sozusagen das, was sie dann gebaut haben. In a nutshell, Luxo ist tatsächlich die einzige Blockchain, die genauso wie Ethereum funktioniert. Ist eine komplette Kopie von Ethereum auf der Chain-Ebene. Das klingt jetzt erstmal dumm, da denken wir so, ist ja nichts Neues.
Ja.
Nein, der Vorteil ist, alle Entwicklung, die zu Ethereum kommt, kommt zum Luxo-Netzwerk auch. All die Upgrades, all die Node, also die Menge an Nodes, es gibt ja die unterschiedlichen Clients, die in unterschiedlichen Sprachen geschrieben werden, funktionieren alle für Luxo auch. Das heißt, Luxo ist sozusagen on par mit Ethereum die ganze Zeit, im technologischen Standard, und hat die ganze Entwicklung kostenlos. Aber die Smart Contract Standards, die auf Luxo laufen, sind die neuen. Das heißt eigentlich Ethereum mit neueren Standards.
Okay.
Und warum auf einem neuen Netzwerk? Warum macht man nicht auf Ethereum? Ist vermutlich die Number One Frage, ne?
Ja, genau.
Die Frage ist, der Grund ist zwei. Erstens, eine Adoption von grundlegend neuen, besseren Standards auf einem existierenden Netzwerk ist fast unmöglich. Weil die Leute alle ja schon ERC20 verwenden. Also selbst die Ethereum Foundation, die ja diese Smart Accounts echt gepusht hat vor 2 Jahren, hat eine harte Zeit gehabt, Leute zum Adoptieren zu bringen.
Ja.
In einem neuen Netzwerk akzeptieren die Leute alles, was da vorgegeben wird. Wenn du sagst, this is the way you do it, so macht man das hier, machen die es alles so. Deswegen haben wir auf Luxo jetzt 36.000 Universal Profiles, 36.000 Smart Contract Accounts, die alle einen Namen und ein Profilbild und so weiter haben. Jeder Token, der auf Luxo ist, oder 99% davon, benutzen die neuen Standards. Das heißt, die arbeiten super smooth mit diesen Universal Profiles zusammen, haben die ganzen neuen Features, kannst komplett neue Protokolle bauen, komplett neue Sachen denken, die völlig undenkbar sind in der EVM ERC20-Welt.
Ja.
Das geht nur auf einem neuen Netzwerk. Und der andere große Faktor ist, die Leute verstehen ja überhaupt nicht Gas. Die verstehen ja dieses ganze Ding mit Transaction-Gebühren und Gas und musst du den Token, den nativen Token auf dein Wallet schicken und dann da deinen anderen Token zu verwenden. Das versteht ja kein Arsch.
Ja, genau, das, richtig.
Und wenn du natürlich jetzt Mainstream-Adoption willst und du sagst, da kommt mal hierher, bitte zahlen wir jetzt mal 10 Euro, dann könnt ihr euren Account kreieren. Und dann sagen die, I don't give a fuck about your account. Was brauchst du denn den Account doch? Wofür brauche ich denn den Account?
Genau das.
Das heißt, du musst ein Free Onboarding haben. Und dadurch, dass wir ein eigenes Netzwerk initiiert haben, was übrigens komplett dezentral läuft, also Luxor hat, ich glaube, 190.000 Validator Keys, 500 Validating Nodes oder 400 Validating Nodes running the network, also es ist komplett dezentral für die Größe, die es ist. Und es hat das Potenzial, so dezentral wie Ethereum zu werden, weil es ja dieselbe Technologie ist.
Ja.
Exakt die gleiche Technologie. Der Vorteil, weil wir dieses Netzwerk gestartet haben, ist, dass wir Gas-Tokens haben, also dass wir es subsidizen können. Wir können sozusagen es erlauben, dass Nutzer einen Smart Contract-Account von Anfang an haben können, den wir bezahlen, weil wir haben einen Stash an Lux, die wir dafür verwenden, um diese Nutzer zu subsidizen, erstmal initial. Und du kannst sozusagen auf der Luxor-Blockchain sofort einen Token kreieren, sofort Sachen machen. Du hast dieses Gas-Problem gar nicht. Das ist komplett weg. Also du machst wirkliche Transaktionen auf einem Mainnet, aber du kriegst 20 Millionen Gas pro Monat umsonst. Das reicht erstmal, um ein paar Sachen zu machen. Das ist nicht endless viel, aber kann man genug machen, um erstmal rumzuspielen.
Ja.
Diese zwei Faktoren sind essentiell. Du kriegst keine Mainstream-Adoption, wenn du nicht dieses Free-Onboarding hast.
Ja.
Und wenn wir das auf den alten Standards bauen, dann wäre es ja jetzt schon da, oder?
Ja, genau.
Ist ja nicht hier.
Ja, total. Also so dieses ganze Thema Digital Identities und sowas ist ja jetzt gerade der große Hype. Wir sehen sowas wie WorldCoin, ja, die das quasi jetzt, glaube ich, ganz gut in die Richtung stechen, zu sagen, okay, wir brauchen sowas wie so eine, du hast es eben Universal Identity genannt, ja, wir brauchen Universal Profile, genau, richtig, um halt gerade diese Agents auszustatten mit dem, was sie in Zukunft brauchen, um wirklich autonom zu agieren. Sie brauchen eine Payment-Möglichkeit, sie brauchen eine Möglichkeit, sich auszuweisen, um es mal ganz plastisch auszudrücken, und das ist ja genau das, was jetzt eigentlich kommt und was ja der große nächste Run aus meiner Sicht ist. Aber vielleicht nochmal, wer hat dann Luxor genutzt? Was waren das für Firmen? Wie habt ihr es in die breite Masse gebracht? So, wie habt ihr das Projekt so gestartet und wie weit seid ihr damit gekommen? Und wo habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass es gewisse Widerstände gibt?
Also ich meine, das ist eine Long Story. Ich will die jetzt nicht komplett hier ausbreiten, weil das würde ewig dauern, aber es ist 8 Jahre in the making, also seit 2017.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr substanzielles Projekt. Wir haben damals natürlich Partnerschaften gemacht mit Vogue Italy und Karl Lagerfeld und so, und die haben damals NFTs auf unserem Pre-Netzwerk, dem L14-Netzwerk gedroppt. Die kannst du jetzt noch auf Luxor finden, also die wurden dann migriert. Da gibt es jetzt die ganzen Karl Lagerfeld-NFTs zum Beispiel. Also es gab ganz viele Partnerschaften über Zeit, aber der Fokus, ich wollte den einfach weg von diesem Fashion-Thema bringen. Also meine Ex-Frau ist dann irgendwann mal raus und es war... There's a whole story of a lot of things that happen. Also die Jahre passiert sind dort. Aber long story short ist sozusagen, sie sogar aus dem Projekt raus und dann konnte ich auf das fokussieren, was eigentlich wirklich diese Technologie überhaupt ist. Also das so zu kommunizieren, wie was es wirklich ist. Nämlich das Ethereum für Culture.
Ja.
Wenn du so willst. Ne? Infrastructure for Culture. Das Ethereum für Social and Culture. Und Und natürlich die meisten denken so, oh ja, 8 Jahre, das ist ja offensichtlich ein Failed Project. Weil 8 Jahre schon da, irgendwie immer noch hier, keine Ahnung. Was die Leute nicht verstehen, wenn man fundamentale Dinge baut, die nicht nur eine App sind, ein Use Case, ein kleines Ding, sondern die sind die Schienen, auf denen die Züge fahren.
Ja.
Das ist das Stadion, in dem die Spieler spielen. Dann dauert das einfach seine Zeit. Das sind Grundlagen, die gebaut werden müssen. Die Smart Contract Standards, das Also der Prozess war erstmal die Standards zu entwickeln. Also erstmal zu definieren, wie sollen die Building Blocks, die Lego Blocks überhaupt funktionieren? Wie funktionieren die zusammen? Dann muss man die implementieren. Dann muss man die Apps dafür bauen, um damit interagieren zu können.
Ja.
Und die große App, wenn ihr das ausprobieren wollt, ist die Universal Profile App. Die könnt ihr in dem App Store installieren. Dann könnt ihr mal die Web3-Zukunft erleben und wie einfach das sein wird und wie einfach das ist. So. Universal Profile App, einfach nach Luxo oder Universal Profile suchen und mal die App installieren. Ja. Du wirst dich anmelden ohne Passwort, ohne E-Mail. Klick, 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 in 30 Sekunden hast du einen Smart-Konto-Account, kannst sofort deine Drohungen kreieren, kannst sofort mit Apps interagieren, kannst einen Browser, kannst alle Apps benutzen. Und der große nächste Schritt, da können wir vielleicht auch nachher noch drüber reden, ist eben diese Universal Profiles Multi-Chain zu machen.
Ja.
Und daran arbeiten wir gerade. Das können die theoretisch schon, aber natürlich muss man auch wieder das in das Interface einbauen. Ne?
Ja.
Und das macht dann eigentlich Universal Profiles den de facto besten Account-Standard für alle EVM-Chains. Also auch Ethereum und Base und Polygon und wherever kannst du dann Universal Profile verwenden. Das heißt, dein Universal Profile kann mit all diesen Chains interagieren, all diese Tokens halten.
Ja.
Und mit einem Single Payment wirst du dann das Gas einfach bezahlen können, ohne dass du das ganze Ding verstehen musst.
Ja.
Das heißt, das macht es überhaupt dann erst zugänglich für den Mainstream.
Ja. Ja.
Das ist halt, Krypto ist, und das versteht man nicht wirklich, weil wenn man nur im Trading Krypto ist, Dann hat man das klar, du hast ein Wallet, du hast ein paar Exchanges, du kaufst dir ein paar Coins, guckst ein paar YouTube-Videos, kaufst dir einen anderen Coin, aber das ist nicht Web3.
Mhm.
Das ist die Casino-Variante von Web3.
Ja.
Klar, die gibt's und klar kann man das kaufen, verkaufen, machen, aber diese Technologie kann so viel mehr. Die kann die zur Grundlage für eine neue Demokratie sein, eine globale Gesellschaft. Du kannst Voting machen, du kannst Besitztum machen, du kannst, wie damals Christoph, ein Smart Contract an den Lock machen und dann kannst du per Token dich in eine Wohnung in der Airbnb einloggen.
Mhm.
Oder du kannst zusammen Geld poolen, kannst dir eine Community im Amazonas bauen für 20 Millionen Dollar und jeder, der mitgemacht hat, kriegt dann Zeit-Token. Diese Zeit-Token unlocken die Schlösser von den Häusern dort und du hast eine komplette autarke, selbst-governed Community. Du kannst komplett neu denken.
Ja.
Was heute völlig unvorstellbar ist. Kultur zum Beispiel auch.
Ja.
Cultural Tokenization, das ist eigentlich genau das große Thema, was ich auf Luxus sehe. Das ist eine komplett andere Denkweise, wie du Community engagest.
Ja.
Also zum Beispiel als Musiker zum Beispiel. Du hast ja heute gar keine, also deine Connection als Musiker ist, ich bin auf der Bühne, dann sehe ich mal diese Einzel da vor mir tanzen, ne, und die Mädels auf der Bühne. Dann gibt es auf Instagram die drei Leute, die immer kommentieren. Das ist meine Einsicht in die Community.
Mhm.
Weil alle sind ja nur Follower und Follower haben kein Gewicht.
Ja.
Das heißt, ich weiß nicht, ob der eine Follower mehr followt und der andere weniger followt. Aber ein Fan-Token zum Beispiel, Tokenisierung, stell dir vor, immer wenn die zu meinem Konzert kommen, sammeln die einen Token. Wenn sie meinen Merch kaufen, kriegen sie ein paar Token. Wenn sie mir eine Spende geben, kriegen sie ein paar mehr Token. Irgendwann hast du dann deine Tokenholder, die unterschiedliche Mengen an diesen Tokens haben. Jetzt weißt du ganz genau, wer ist wichtig, wer ist nicht.
Ja.
Und die dann mehr als X haben, dürfen dann Backstage.
Ja.
Kriegen dann Free Merch, kriegen dann die Release vor allen anderen oder was auch immer. Weißt du, du kannst dann einmal damit spielen. Und wenn das tokenisiert ist, kann auch jeder andere damit spielen. Das heißt, eine Brand kann jetzt sagen, bei uns gibt es einen Discount, wenn du mehr als die Fan-Token von dem den hast.
Ja.
Auf einmal kannst du das kombinieren in zwar unterschiedlichen Orten und Gruppierungen. Und das wird dann eigentlich, das wird dann spannend, weil damit machst du so ein bisschen so wie die Schnitzeljagd, Gamification oder Pokémon Go of Life.
Also
Gamify Life. Und eine Sache, und dann höre ich auf, die man dafür braucht, ist eben Non-Transferability. Also die Token dürfen gar nicht handelbar sein.
Ja.
Weil wenn die handelbar sind, dann ist es nicht mehr wertvoll.
Ja,
wenn ich mir so ein Fan-Token kaufen kann, dann zeigt er ja gar nicht mehr an, dass ich mich angestrengt habe.
Korrekt, korrekt. Weil das ist auch das, was ich jetzt, deswegen bin ich schon hier so auf beiden Beinen hin und her gehüpft, wie du gesehen hast. Weil ich habe mir jetzt gerade so die Frage gestellt, naja gut, jetzt eine Lufthansa macht irgendwie NFT-Collections und wenn ich auf der Strecke von Hamburg nach Zürich fliege, kriege ich einen NFT. Wenn ich ne, so eine Collection dann zusammen habe, kriege ich vielleicht gewisse Vorteile, Perks, ja. Und ich kann die aber auch traden, so, ja. Da gibt es einen Secondary Market, dann kann man die ein bisschen traden gegeneinander, so wie Karten tauschen früher oder Panini-Bilder tauschen. Und dann habe ich die Sammlung zusammen und komme schneller nach oben, ja, vielleicht. Oder habe schneller die Vorteile. Und das ist so für mich so die Frage, diese ganzen Programme und diese Systeme gab es ja schon, ne? Auf Polygon mit Starbucks und du kannst Punkte sammeln, dies sammeln, jenes sammeln, kannst die auch handeln gegeneinander. Und was haben wir gesehen die letzten Jahre? Es wurde alles wieder eingestellt und wurde eingestampft. So, das wäre jetzt meine Antithese dem gegenüber, um dich da nochmal zu challengen und zu sagen, so, wie kriegen wir es denn jetzt wirklich in die breite Masse, dass es wirklich genutzt wird und welche Ansprechpartner braucht man dafür, welche Art von Projekten, wie kriegt man das jetzt wirklich umgesetzt, so dass es auch mal funktioniert und auch langfristig funktioniert und nicht bloß, weil der Ansprechpartner mal Blockchain und ein cooles Web3-Projekt machen wollte, dafür PR bekommen hat und dann nach 2 Jahren oder einem Jahr wird das Projekt wieder eingestampft. Das ist ja die Herausforderung.
Genau, das ist auch das, was passiert ist. Also es waren alles ja. PR-Stunts.
Genau, richtig. Ja.
Und die Frage ist, oder die du gestellt hast, ist, warum wurde das alles eingestampft? Warum hat das nicht funktioniert? Und die Frage ist doch ganz einfach. Die Antwort ist ganz einfach. Weil es einfach nicht zugänglich war. Es war nicht universell zugänglich. Starbucks brauchst du so eine Custom Starbucks App. Warum brauchst du dann noch Blockchain, wenn du wieder eine Custom App hast? Mhm. Dann ist der ganze Sinn dahinter irgendwie weg. Außerdem hatten die vermutlich das noch nicht mal in ihrem Wallet, sondern irgend so ein generierten Wallet, was die selber gar nicht außer in dieser einen App verwenden konnten. Mhm. Was ich, und das ist so, deswegen ist das ein bisschen schwer zu erklären, was ich gebaut habe, weil was wir hier gebaut haben, ist das ER20 für Identity und eine Infrastruktur, die genau das möglich macht. Wenn jeder ein Universal Profile hat und es gibt dann mehrere Controller-Apps, aktuell gibt es 2, es gibt die Browser-Extension und die Mobile-App, aber in der Zukunft kann es 10 oder 50 geben, die alle das gleiche Profil kontrollieren können. Du kannst dann dieses Profil überall importieren, exportieren, kannst dann mehreren Geräten haben, gleichzeitig. Die haben alle ihre eigenen Private Keys, reden mit demselben Profil. Dann hast du diese Portability und dann ist natürlich das Sammeln auch viel interessanter. Dann ist auch das Ausgeben viel interessanter, weil jetzt hast du als Brand eine Identity, die ihre Tokens ausgibt, die man direkt auf universaleverything.io angucken kann als Linktree. Da siehst du, das ist die Brand Account, das ist der Profil, das sind die Tokens, die sie kreiert haben. Diese Transparenz hat halt gefehlt, weil die Transparenz gab es nur dann in der Starbucks-App. Ja. Aber on-chain ist das alles wieder Mystery. Weißt du, da ist ein Token deployed bei irgendeinem anderen Adresse. Die Holders, die verstehst du nicht, irgendwelche Wallets. Keine Ahnung, ob das eine relevante Person ist oder nicht. Aber wenn jeder ein Profil ist, changes everything. Auf einmal wird alles komplett transparent. Und zwar unabhängig von irgendeiner App, weil du kannst es sogar on-chain sehen. On-chain sind es Profile, haben die Namen. Die sind immer mit Name und erkennbar. Und die Brands auch. Und wer es ausgibt, das hast du auf einmal Provenance. Ne, wo kommt was her? Wer hat was ausgegeben? Also wenn du die richtigen Grundlagen hast, nämlich wenn du Identity als Core-Building-Block hast, dann wird alles auf einmal möglich. Und natürlich die Zugänglichkeit fehlt ja auch noch. Ne? Und das funktioniert bei uns jetzt gerade über die Universal Profile App. Das ist der einfachste Zugang zu der Luxo-Welt. Und das passiert jetzt gerade noch alles auf Luxo, aber das wird auch alles Multichain.
Ja.
werden und dann hast du einfach diese Zugänglichkeit und die fehlt gerade so ein bisschen oder die hat halt damals einfach gefehlt und da hast du wieder über nur diese kleinen isolierten Welten, weißt du, isolierte App, isolierte Website, isoliertes Wallet und wenn das nicht dasselbe Wallet ist, was du überall verwendest, ne, dann ist das auch uninteressant, dann vergisst du das. Oder wenn du irgendwelche Poaps sammelst in eins von deinen 10 MetaMask-Wallets, dann hast du keine Ahnung mehr morgen, wo das ist.
Ja.
Aber wenn du ein Universal Profile hast und du hast davon 2 und eins ist dein Public Universal Profile mit 4 Followern, das sind die 2 Accounts, die du auf jeden Fall auf dem Radar hast. Mhm. Also wenn jemand da was draufschickt oder du was damit sammelst, wirst du es auch wiederfinden, weil du hast halt das auf diesem Profil und nicht nur eins von 50 Wallets.
Ja. Aber wie bringt man es dann jetzt mit welchem Use Case? Weil das ist ja, wenn du sagst, pass auf, wir haben da einen Standard jetzt geschaffen und der ist eigentlich der geilste, den es da draußen gibt. Ja, wie können wir das jetzt tatsächlich ins Laufen bringen? Was ist quasi der Next Move, den es braucht, um jetzt diese Verbreitung hinzubekommen? Was hast du da für Ideen?
Also es ist auf deiner Seite, es ist, also ausprobieren ist die, also es nutzen. Und ja, was vielleicht auch vielleicht für viele von den Hörern hier klar sein muss, weil sie denken so, ja, aber Luxo ist ja schon hier seit Ewigkeiten draußen und ist ja nichts geworden und das heißt, er hat ja nicht recht, ne? Seine Ideen haben wir, kann ja nicht stimmen. Die Leute müssen verstehen, dass wir tatsächlich erst jetzt zu dem Punkt kommen, wo man sagen kann, wir haben die Grundlagen gebaut. Also tatsächlich haben wir den Token Generator, der Soulbound und Tokens, also nicht transferierbare Tokens kreieren kann, erst vor 3 Tagen gelauncht. Und auch erst vor 2 Monaten haben wir eine App released, wo man Leute on-site einchecken kann. Das heißt, du kannst sagen, hast du denen die Token, scanne ich dich, darfst du rein. Ja. Oder wenn du zu meinem Event kommst, scanne ich dein Profil, kriegst du den Token sofort ausgeschickt. Das heißt, du kannst auch beides kombinieren. Token einscannen und kriegst gleichzeitig den Token rausgeschickt. Ticket einscannen, Proof of Presence raus oder Proof of Presence.
Ja.
Diese Proof of Presence App und dieser Token Generator, der waren die sind die grundlegenden Tools, damit man überhaupt erstmal so ein Full Circle Culture Tokenization machen kann.
Ja.
Jetzt kannst du ein Event machen, kannst Tokens ausgeben. Beim nächsten Event kannst du die Tokens nutzen, um die Leute einzuchecken. Jetzt kannst du beginnen zu spielen. Vorher musstest du viele Sachen selber bauen und natürlich, was auf Luxo die letzten paar Jahre passiert ist, ist Meme Coins, klar.
Ja.
Meme Coins und NFTs und aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja, das bewegt jetzt nicht die Welt, weißt du? Natürlich ist es cool und auch für Luxo ist es so ein bisschen interessanter, weil halt alle Holder Profile sind und die Standards können mehr und du kannst, das sind dynamisch und bla bla bla. Mhm. Aber am Ende ist es ja nur das Gleiche, was wir auch im Rest vom Crypto-Space sehen.
Ja.
Wenn du fragst, was ist der Weg? Ich glaube, Kultur. Being the infrastructure for culture. Kultur, die Leute, die zu einem Festival gehen, zu einem Meetup gehen, zu irgendwie eine, was weiß ich, ein DJ in einem Club hier oder was auch immer, die kommen nicht für Krypto. Aber wenn Krypto Teil des Ganzen wird, nämlich eben durch Cultural Tokens, dann werden die das alle benutzen. Und wenn du einmal die Leute hast, wenn du einmal Leute hast, die ganzen Web3-Accounts haben, auf einmal ist Payments, die ganzen Sachen, Payments, all die Sachen werden auf einmal einfach. Wenn dein Universal Proof auch USDC empfangen kann und senden kann, die Leute es aber für Culture benutzen, können ja auch sofort dann damit bezahlen, weil jemand kann jetzt auf einmal auch USDC schicken und nicht nur vorher Euro über ein Bankkonto. Das heißt, du gibst den Leuten ein super powerful Tool, das ist nämlich ein Web3-Account, aber die sind wegen dem Spaß gekommen. Sie sind wegen dem Fan-Token gekommen oder weil sie irgendwie diesen Token brauchten, um bei der nächsten Party reinzukommen oder was auch immer. Das braucht natürlich Zeit, das auszuprobieren. Das heißt, wir haben das jetzt erst tatsächlich so weit gelauncht und zwar erst letzte Woche. Und jetzt geht es natürlich darum, wirklich das mal auszuprobieren.
Ja.
Und es geht auch nicht darum, von Null auf Hero jetzt riesengroße große Brand und dann damit rum, also man muss erst mal experimentieren. Das ist etwas, das war noch nie da in dieser Form. Es gab noch nie eine App, in der du ein Web3-Profil kreieren kannst, das einfach Tokens kreieren kann, das auf dieses Profil referenziert ist, das komplett dezentral ist, das komplett plattformunabhängig existiert. Dass die Weiterentwicklung der ganzen ESC20-Standards sind, dass man jetzt wirklich auch einfach als nicht-technische Person innerhalb von Kultur verwenden kann. Du musst jetzt nicht mehr technisch sein. Den Token kannst du in 20 Sekunden deployen, die Proof of Presence App und so ein Check-in-Event zu machen, takes nothing. Ist einfach. Ja. Apps gibt es über 30 mittlerweile im Luxo-Ecosystem alleine. Es gibt ja auch so einen App-Store da drin. Und man muss es ja erstmal ausprobieren. Und experimentieren. Und dann gibt es vielleicht eins oder zwei DJ, der das benutzt. Und dann auf einmal merken die, wow, die haben ihre Guestlist-Tokens, ihre Guestlist-Passes über dieses Token-Ding, das ist super cool. Und dann kommt Word of Mouth ist am Ende das, was es groß machen wird. Genauso wie auch die echten großen Bewegungen von allem immer Word of Mouth waren. Und deswegen, wir sind gerade erst am Anfang, dass das jetzt überhaupt erst jetzt nutzbar wird. Tatsächlich ist jetzt der beste Zeitpunkt einzusteigen in Luxo, denn seid ihr besser als die ganzen Leute, die die ganze Bauphase mitmachen mussten und dann den Krypto-Winter. Ja. Aber geht jetzt erst los.
Ja.
Und führt dann auch vielleicht zu der anderen Frage mit, was mache ich als nächstes und wie ist das correlated zu Luxo und das können wir ja nochmal kurz drauf eingehen.
Genau, gerne. Also vielleicht nochmal dazu, warum probiert ihr nicht sozusagen die Infrastruktur zu sein und euch in bestehende Massen-Apps sozusagen zu integrieren als Standard eventuell? Hat natürlich wieder die Herausforderung, ja, da gibt's schon Legacy Technologie, ja, du musst dich da irgendwie an den Stack, also quasi an die Gegebenheiten der verschiedenen Plattformen, die schon im Einsatz sind, irgendwie anpassen. Und also es ist auch nicht ganz einfach, aber ist das nicht so vom Wachstums, von der Wachstumskurve her schneller, vielleicht mit so einem, weiß ich nicht, Eventim zu kooperieren oder anderen großen Plattformen, die halt schon den Zugang zu dieser B2C und sagen wir mal, weißt du, wo ich hin will? Also so dieses.
Wie kriegt man Wachstum auf das Ding? Die großen Plattformen sind die wenigsten, die daran interessiert sind, jetzt Technologien zu verwenden, die sie disrupten.
Ja.
Also ich meine, das ganze Businessmodell basiert doch auf ihrer Datenbank.
Ich weiß.
Externalisieren. Ne? Das heißt, du kriegst gar nicht die großen und kannst dich da gar nicht integrieren, weil du bist ja der Disruptor.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss es ja auch erstmal ausprobiert werden, weil das ist ein Playground. Also was hier cool wird, wenn du jetzt Tokenisierung machen, du kannst jetzt non-transferable Token machen, du kannst revocable Token machen, also Token, die du geben kannst und auch wieder wegnehmen kannst. Mhm. Was natürlich in der Meme-Coin-Tradability ist keinen Sinn macht, aber in einem Membership macht das Sinn.
Ja.
Ne, dann musst du das wieder wegnehmen können, sonst kommt der Typ ja für immer rein.
Ja, genau.
Das muss erstmal gespielt werden, bevor man zu den Großen geht. Erstmal im kleinen Kreis ausprobieren. Also wir haben zum Beispiel am letzte Woche Montag zur Berlin Blockchain Week haben wir eine Rooftop Sundowner Party gemacht.
Ja.
Tatsächlich war das, glaube ich, die größte Party in der ganzen Woche.
Ja.
Wir hatten 200 Leute dort, 170 haben Universal Bova kreiert. Das war tatsächlich die Requirement, reinzukommen, ein Universal Bova zu haben. Die wurden dann alle gescannt. 161 Berlin Blockchain Week Universal Profile NFTs, also tatsächlich ist es ein NDT, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wurden verteilt. Dieser Token, und das, weil das eben diese neuen Standards verwendet, hat die Möglichkeit, dass du Metadaten später als Token-Maintainer noch updaten kannst. Hm. Das heißt, diesen NDT, den die bekommen haben, hat die Bilder von der Rooftop-Party und die DJ-Sets von allen DJs, die aufgelegt haben, und ich war auch einer, an dem NFT attached. Das heißt, NFT hat das ganze Paket von du warst da, Zeitpunkt, die Bilder mit DJ-Sets und Beschreibung und wer es kreiert hat, nämlich Luxo und der Luxo Hub und so.
Ja.
Und,
also du kannst da relativ viel mit noch verbinden und noch mit anreichern, als das, was bisher möglich war.
Das Krasse ist, du musst dir vorstellen, ist ein Event, da kommen 200 Leute. Also tatsächlich haben nicht alle in Universal Bova, weil irgendwann haben wir den Bouncer auch weggenommen, da unten, damit die Nächte ganze Nacht da stehen muss.
Ja.
Aber 170 im Profil, 160 haben einen Proof of Attendance bekommen. Ich würde mal jetzt eben mal so behaupten, das ist vermutlich eins der Events mit den meisten Proof of Attendance.
Show of Rate. Ja.
Weil wir haben es halt ein Requirement gemacht. Das heißt, du willst auf die Party, das musst du die App installieren. Und weil das so einfach ist, ein Profil zu kreieren und es so einfach ist, dieses Ding da zu scannen und dieses Ding zu bekommen, hat es halt einfach jeder gemacht. Ja. Also das war ein Proof und ein Testimony to the Technology sozusagen.
Ja.
Seamless, das dann funktioniert hat dort.
Ja, das ist halt, es ist halt echt nicht einfach, ne? Also du hast es eben schon mal so gesagt, wenn die Leute so von außen drauf schauen, ihr wart schon mal bei einer Milliarde Market Cap, ja, du hast es eben auch im Vorgespräch gesagt, ihr wart doch schon mal bei $40, seid jetzt quasi, ich glaube, wo standet ihr jetzt zuletzt, 20, 30 Cent so um den Dreh, ja? Also wenn du von außen drauf schaust, das, was du eben gerade auch selber gesagt hast, würde man so aus reiner Trading und Finanz-, Kapitalmarkt-Sicht sagen, so, ja, okay, das Ding ist ganz hart gesagt, Dad. Ja, aber de facto ist es von innen und so, wie es jetzt weiter ausbaut, ja, eigentlich so quasi.
Also das ist ja interessant, weil der Markt bewertet die Sachen heutzutage, also die Marktbewertung in Krypto ist nicht mehr, der sieht nicht mehr auf, was passiert wirklich. Was gibt es für Nutzerzahlen, wie aktiv ist die Community, was sind die gebaut, wie weit sind die? Der basiert auf den Metriken, die dem Markt der letzten 3-4 Jahre zugeordnet wurde. Und das war. War dann schnell ein Hype? Konnte der Hype richtig hochgehen? Hat er sich sustained? Oh, wenn nicht, ist der Hype schon vorbei, dann ist das Ding tot.
Ja,
weil halt alles nur noch so abgearbeitet wurde. Oh ja, hier ist was gekommen, ich bin zuerst da, oh, neuer ICO, schnell in das Ding rein, dann pumpt das. Und am Ende, wenn dann irgendwie dann die Bauphase startet und die Leute das machen, dann ist es so wie, ja, wie bei einer Meme-Coin. Da ist nämlich keine Bauphase, da ist dann halt irgendwie vielleicht noch eine Backholder-Community, das chillen will. Und das ist dann halt so sagen, okay, das ist Ton. Ja. Die Leute beobachten oder bewerten mit diesem Bild diese neuen, also diese Projekte. Und früher war es genau andersrum. Als ich 2016, 2017 im Space war, also ein Projekt wie meins wäre the biggest ICO ever.
Ja.
Warum? Weil die Leute mit einer ganz anderen Linse dran gegangen sind. Da hat er geschaut, what's the future tech? What's going to change everything?
Ja.
Und das ist genau, was das tun wird. Es wird aber, wie gesagt, es braucht das Experimentieren. Und wenn die Leute, also das Problem ist, die Idee ist auch ein bisschen zu groß für die meisten zu verstehen. Weil das ist, wie gesagt, ich habe die Schiene gebaut. Das Stadium. Ich habe nicht ein Spielfeld gebaut oder ein Team oder ein Zug. Ich habe die Rails gebaut. Genauso wie ESC20 ein Rail war und die komplette Industrie kreiert hat, wird ESC7-5 der Rail sein, der die nächste Industrie kreiert.
Ja.
Weil jetzt ist Identity has arrived.
Genau. Proper.
On-chain generic identity.
Ja. Also lass da gerne mal direkt einsteigen, nochmal drüber sprechen, gerade jetzt in dem KI-Zeitalter, was bedeutet das, was baut ihr da konkret und was denkst du, gibt ja jetzt auch wie zum Beispiel Worldcoin, die auch von sich sagen, wir bauen jetzt sozusagen die Identity, du musst dann zu einem Orb gehen, irgendwo im Mediamarkt in Remscheid, ja, und oder irgendwo in Berlin, ja, und musst dich da einscannen und dann hast du halt den Proof, da war eine Person. Da steckt auch wirklich jemand human dahinter. Das ist ja einmal die eine Identity-Schiene. Und die andere ist, keine Ahnung, ich bin ein Business und habe verschiedene Agents laufen. Die muss ich irgendwie wahrscheinlich mit einer Identity meines Business ausstatten, mit einer Wallet ausstatten, sodass die loslaufen können und arbeiten können für mich.
Genau, was du beschreibst, erklärt eigentlich oder zeigt ganz gut das Missverständnis von warum ist das so schwierig zu verstehen. Mhm. Also wir competen nicht mit Worldcoin. Mhm. Wir supporten Worldcoin tatsächlich. Also ein Universal Broker wird auch auf der World Chain deployable sein. Das heißt, du kannst dein Universal Broker auf der World Chain sein. Worldcoin, also das Smart Account System, das die haben, ist minimal verglichen zu einem Universal Broker. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre es für die smarter, ihre Worldcoin ID, also es ist einfach nur diese Biometric Data, in einem Universal Broker schreiben zu können. Und sobald Universal Brokers auf der World Chain sind und die Adoption, das Verständnis wächst, dann ist es innerhalb von Sekunden, kannst du da Sachen auch in Universal Broker reinschreiben. Das heißt, deine World ID und Erkennungsdaten oder CK Passport oder was auch immer es für Projekte gibt, die diese Human Identifiability machen, die lassen sich in Universal Broker einfach reinschreiben.
Ja.
Du hast halt deinen eigenen privaten oder deinen eigenen persönlichen Smart Contract. Es ist wie, als hättest du dein eigenes persönliches Smart Contract Registry, wo du Daten reinschreiben kannst, die für dich relevant sind. Du bist der Einzige, der sie reinschreiben kann oder wen auch immer du autorisierst.
Ja.
Und das ist auch noch der Account, der dein Wallet ist. Das heißt, du hast ein Wallet, das Informationen halten kann, zum Beispiel die WorldCoin-ID-Daten oder irgendwelche Passwortdaten oder irgendwelche KYCs oder irgendwelche Protokolle, bei denen du mitmachst oder was auch immer. Das heißt, wir sind wirklich der Layer darunter. Also Universal Profiles sind der Layer darunter. Luxo ist natürlich eine Competing Chain, aber die hat den Vorteil, dass sie einfach easier Onboarding hat, neuere Standards und das wird sich dann über Zeit sehen, dass es natürlich einfach das besser ist als die ganzen L2s auch, weil es ist eine higher secured L1 und L2s sind tatsächlich nicht sehr secure. Das wissen die Leute leider auch nicht. Aber die Universal Profile ist the big Game Changer. Das ist kein Vergleich. Das ist eher eine Infrastrukturtechnologie, die auch dein Worldcoin verwenden wird. Und alle anderen auch. Also es wird einfach dein the most convenient Web3 Account werden. Und damit relevant für alles.
Also wahrscheinlich ist es am einfachsten für die meisten da draußen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, ich glaube, das macht es am einfachsten greifbar an der Stelle. Und dann ist es tatsächlich einfach so ein Stück weit die Frage, wie kommt ihr in die Projekte rein, wie kriegt man da wirklich dann die Adoption, wie bei jedem Projekt, was du machst, ja, wenn ich einen Marktplatz aufbaue, ja, muss ich auch erst Leute haben, die ihre Produkte draufstellen und dann muss ich hoffen und schauen und Geld ausgeben, damit die andere Seite bespielt wird, ja, und
ja,
so.
Ja, das ist aber auch ein bisschen, das ist aber genau, was ich nicht so mag, also so weißt du, ich arbeite seit 8 Jahren an dem Projekt und ich,
ja,
ist auch der Shift und deswegen auch diesen Artikel, den ich geschrieben habe, der, ja, Shift ist mehr zur Dezentralisierung in die Community. Am Ende, die Grundlagen sind jetzt gebaut.
Ja.
Jetzt kommt es natürlich auf jeden an, bei einem dezentralen Projekt auch mitzuhelfen, selber Apps, ja, bauen, selber Community involvieren, die Tools verwenden. Dieses Ding von, oh Fabian, mach mal, und jetzt Fabian, jetzt hast du das gebaut, jetzt musst du das auch noch erfolgreich machen, jetzt musst du noch hier Marketing machen, bla 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 bla. Das ist, geht gar nicht. Weil das ist kein, es geht gegen das ganze Prinzip von Dezentralität. Ne? Also wenn alles nur an einer Person hängt, in einer Gruppe, die hier bitte alles machen sollen, dann investen in eine fucking Stock.
Ja, ne? Ja, ja, schon klar, schon klar.
Das ist das Ding, dann investen in eine Stock, dann hast du da deine Company, die macht dann alles für dich, für deinen Token, für deinen Sharepreis.
Ja.
Natürlich habe ich diese Technologie nicht gebaut, weil ich jetzt irgendwie hier gelangweilt war und jetzt nichts weiter zu tun hatte und jetzt irgendwie morgen das alles lasse. Ich habe die Technologie gebaut, weil das ist, was die Industrie braucht.
Ja.
Und weil diese, weil sie existieren muss. Also diese Industrie wird nicht weiterkommen ohne das. Das ist, das, da bin ich sehr, also das ist, es wird das sehen. Das wird sehr offensichtlich werden. Und das Ding ist, ich baue natürlich darauf weiter. Aber die ist natürlich, jede Phase hat seine Prioritäten. Ne? Mhm. Die Priorität davor war, das Netzwerk zu launchen, die Standards zu bauen, die Gateway-App zu bauen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die wir bauen können. Also so eine Art Privy-Wallet, wo du dich mit E-Mail einloggen kannst und ein Profil kreieren kannst, bla bla bla. Es gibt 1000 Sachen, die man noch bauen kann. Mhm. Aber ich muss natürlich priorisieren, weil ich habe ein kleineres Team. Kosten sind natürlich ein Problem, gerade wenn der Preis eben 30 Cent ist.
Ja.
Und ich muss halt schauen, okay, wie komme ich durch diese Durstphase, dass die Technologie weiter existiert, weil es ist ein Gamechanger, weil die nächste Phase, die kommen wird, wird eben Kultur sein und Decentralized Social. Alle werden wieder da zurückzukommen, weil sie merken, das ist das Einzige, was wirklich also was hier noch unerkundet ist, also in Web 3. Weil vorher, das waren alles nur so Half-Ass-Sachen, weißt du, das war ja nie wirklich, da gab es keinen wirklichen Account. Ohne einen Account kannst du ja da keinen Decentralized Social machen. Und das war halt immer vorher nur so ein isoliertes App-Ding. Genau.
Sag ruhig, sorry, wir waren so ein bisschen delayed miteinander.
Ja, nee, ich bin jetzt auch gerade hier, ich glaube, I lost my train hier, aber vielleicht, was ich eigentlich sagen wollte, ist, das, was ich jetzt als nächstes mache, das ist ja eigentlich das, was das dann wirklich auch voranbringen wird. Das heißt, meine ganze Arbeit geht in die gleiche Richtung, aber ich muss mich eben auf eine Sache fokussieren, die ich mache. Ich kann nicht alles für alle machen.
Ja.
Das geht nicht. Sie müssen alle müssen sich jetzt, wenn sie sagen, also die Chance hier, jetzt hier ist ein Netzwerk, das komplett dezentral ist. Das hat dieselbe Funktionalität wie Ethereum. Es hat den Preis, lustigerweise, wie der Ethereum ICO. 30 Cent war nämlich der Ethereum-ICO.
Ja.
Es hat aber nicht eine 100 Millionen Dollar Marke Total Supply wie Ethereum, sondern 42 Millionen Total Supply. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen 15, also sogar viel günstiger noch als der Ethereum-ICO.
Ja.
Das aber den Stack, die Weiterentwicklung hat, die auf dieser Ebene entwickelt fast keiner in dem Space. Es ist wirklich krass. Alle bauen die Chains oder bauen da irgendwie eine App oder ein Protokoll obendrauf. Der Mittellayer, wie diese Smart Contracts funktionieren, das radikal neu zu denken, hat keiner gemacht bis jetzt. Da bin ich tatsächlich der Erste und vielleicht auch deswegen, weil ich den ersten Standard kreiert habe und auch ziemlich viele von den fundamentalen Standards, habe ich vielleicht die Balls einfach zu sagen, okay, I know how to do it better. Und das habe ich jetzt auch mal getan. Und das heißt, du hast Ethereum mit neuen Standards. Die Growth-Faktor ist derselbe wie Ethereum, sogar doppelt so viel in dem Fall, weil es ja eben 42 Millionen Market Cap hat. Total Supply. Und be my guest. Also everybody can figure that out. Und dann geht es darum, okay, wie nutzt man dieses Netzwerk? Und das Beste zu erfahren, ist einfach mal die App zu installieren. Dann wird man relativ schnell merken, oh, das war ja einfach. Oh.
Ja.
Und der Unterschied hier ist, es ist einfach, aber es ist voll dezentral.
Ja.
Du bist der Einzige, der das Profil kontrolliert. Auch wenn wir den Gas bezahlen können, kontrollierst nur du alleine. Und das ist so der große Trick, den man halt nur versteht, wenn man die Technologie wirklich durchschaut, dann sieht man, warum ist das wow und das andere nicht so.
Ja.
Aber man wirkt dann durch das Benutzen merken, dass es einfacher ist und seamless und so. Und umso mehr Apps kommen, umso mehr Aktivität kommt. Und wenn wir dann Multichain gehen, dann kommt die ganze EVM-Ecosystem auf einmal in diese App auch rein. Das heißt, alle Apps, die existieren, die webbasiert sind, funktionieren mit deinem Universal Profile. Damit hast du den ersten Universal Web3-Account und du kannst mit diesen ganzen Chains interagieren, indem du eine einzige In-App-Purchase-Payment bezahlst.
Ja, also was ich damit eben auch sagen wollte, war, du siehst ja auch, wie viele andere Chains mit Grants einfach um sich schmeißen, um Adoption und Usage drauf zu bekommen. Ja, so, und das ist ja das, mit dem man so ein Stück weit competet, ja, weil das ist das, was die Leute jetzt gerade gewohnt sind, ja. Und jetzt ist halt dann die Schwierigkeit zu sagen, okay, baut doch alle mit, glaubt da dran. Und das ist ja die Origin, ja, so wie du auch, wie das Ökosystem gestartet ist. Und das ist Beauty.
Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Also, wir haben Grant-Programme gehabt. Wir haben Hackathons, 4 Hackathons gehabt. Die Hackathons haben wir mit Gitcoin gemacht. Unsere Hackathons hatten den besten Output. Das hat uns Gitcoin selber gesagt. Wir hatten die besten Outputs von den Hackathons, von den Projekten, die delivered wurden, weil wir wirklich spezifische Fragen gestellt haben. Bau ein Tool für Universal Broker XYZ. Da kannst du nicht mehr Hackathon-Hopping machen. Da kannst du nicht mehr deine App überall submitten. Da musst du was bauen.
Ja.
Oder Grant-Programme, natürlich, die Projekte, die ganzen Apps, die du in der App siehst, die kamen teilweise aus Grant-Programmen raus. Natürlich auch heutzutage bauen viel einfacher. Also selbst ein Nicht-Techie kann jetzt Vibe-Coden.
Korrekt.
Also du musst ja nur die Standards der AI fördern und dann sagst du, bau mir mal bla 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 und dann kommt das da raus.
Genau.
Heißt, die Time to do something ist so einfach, ne? Ist so kurz. Ja. Und das Ding ist, diese ganzen Grant-Projekte, ja klar, die haben da Geld ausgegeben. Also das beste Example ist ja natürlich EOS. Na, EOS damals 4 Milliarden eingesammelt. Milliarden im ICO. 4 Milliarden. Die haben hunderte Millionen an Developer ausgegeben, um alle Projekte auf ihre Chain zu bekommen.
Ja.
EOS ist tot. Where is it? Also wurde renamed, ist, keine Ahnung, unter 1 Milliarde auf jeden Fall, weit drunter. Irgendwie so ein Half-Dead-Coin. Weil das Problem ist, Leute zu kaufen, funktioniert nicht.
Ja.
Weil diese Leute sind zu EOS gegangen, als der Grant ausgelaufen ist, sind sie zu Ethereum. In Ethereum war die Aktivität.
Ja.
Die gehen natürlich dahin, wo die Party ist. Und Luxor, die Party ist natürlich noch klein, aber sie wächst. Und sie wächst stetig. Und sie ist eine komplett neue Grundlage. Und irgendwann gibt es dann den Flip, wo verstanden wird, okay, das ist tatsächlich besser. Und dann kommt eher so ein Rush. Und natürlich, klar, wenn man darauf warten will, bis das passiert, dann ist man meistens der dann halt Ether bei 20 oder 200 Dollar kauft.
Ja, ja, ja. Ne, also natürlich auch Financial Advice, Leute, ja, so. Schaut nicht. Am
Ende ist es hochgradig Risiko natürlich, klar.
Ja,
also Luxor ist auch ein Binary Game am Ende als Chain.
Ja, ja.
Ich kann jetzt nichts versprechen, aber ich weiß das, was ich tue und ich glaube an das, was ich baue.
Ja,
ich weiß, was ich baue und ich weiß, it's going to change everything.
Also, ja. Hat man ja schon gesehen, ja. Also von daher finde ich.
Das war schon mal der Fall, aber das war eher per Zufall. Aber tatsächlich habe ich, mein Einfluss ist ja sowieso schon überall.
Ja.
Aber das ist wirklich eine bewusste Weiterentwicklung. Während die Sachen, die wir bei Ethereum gebaut haben, das war eher so, okay, wir mussten jetzt mal irgendwie schnell das Ding funktionieren machen. Es gab ja keine Erfahrung, es gab keine Smart Contracts vorher, es gab gar nichts vorher, was auch annähernd in diese Richtung geht. Das heißt, es war alles neu. Jetzt haben wir 10 Jahre Erfahrung. Diese Standards haben diese ganzen 10 Jahre Erfahrung inkorporiert. Da ist alles das drin, was gefehlt hat und was verbessert werden musste. Das heißt, du hast eine viel bessere Grundlage. Und du kannst jetzt Protokolle bauen, die kannst du vorher gar nicht denken. Also ich will jetzt nicht eine Stunde noch dazu reden, das würde zu tief gehen, aber du kannst Sachen bauen, die jetzt aktuell auf Ethereum und jeder EVM-Chain undenkbar sind. Weil die Standards das nicht erlauben.
Ja.
Ist einfach nicht möglich.
Ja.
Und das wird sich erst später entfalten. Also es gibt ganz, ganz viele, in den Standards, in den Luxor-System gibt es ganz, ganz viele Dinge, die discovered werden über die nächsten Jahre, die dann alle ihre eigenen Networking-Effekte kreieren werden, weil das so viel more sophisticated ist.
Ja, ich glaube, genau das ist das, dass du Projekte drauf baust, wo du zeigst, was die Möglichkeiten mit den Standards, mit der Chain ist, um den Leuten das zu showcasen. So, das ist am Ende, glaube ich, genau das, dass da Projekte drauf entwickelt werden, die Leute vielleicht in der Einfachheit, in der vielleicht dann auch Komplexität, was quasi alles angereichert werden kann, was alles mitgegeben werden kann, dann gezeigt wird. Ja, und ich denke, wenn das passiert, dann sehen die Leute ja dann und sagen, dann kommt so dieser Aha-Effekt. Ja, so, also ich glaube, es ist, um es mal zusammenzufassen, nicht ganz einfach, weil viele denken, ah, das gab's doch schon irgendwie so, ja, und dann da crisp rauszuarbeiten, warum genau nicht und was können wir jetzt besser, das ist, glaube ich, so das, wo man nochmal tiefer rein muss und dann auch so in das Storytelling, was gibt's nach außen zu tragen, was können wir besser und dann showcasen an Projekten, ich glaube, das ist the way to go und um das ja, Ganze aber nochmal...
Ich kann ganz zwei Projekte nennen, also... Ja. Wenn du die Universal Profile App installierst, da gibt es Hub Social, das ist ein Twitter on-chain, das ist komplett in einem Smart Contract auf Luxo. Sieht aus wie Twitter, ist aber komplett on-chain, weil natürlich jeder schon ein Profil ist, ist auch jeder da ein Profil in dieser App.
Ja.
Und es gibt Forever Moments, oder Moments heißt das jetzt, das ist so ein bisschen so wie ein Instagram. Mhm. Jeder Post ist ein NFT, also auch alles voll on-chain. Das heißt, du machst einen Post, es gibt dann Feed, alles ist ein NFT, den du kreierst. Und es gibt Groove on Chain. Und Groove ist sowas wie Soundcloud. Kannst du mal deine Musik hochladen, die Leute können dann deinen Song kaufen. Und du kannst auch Revenue sharen mit den Ersten, die den Song kaufen. Und das ist alles on Chain, alles on Luxo. Das sind drei Apps, da gibt es auch noch mehr. Aber wie du siehst, das sind alles drei Apps, die eher Social Culture sind.
Ja.
Eben nicht eben noch ein Trading- oder Lending-Plattform.
Ja.
Und wenn du da reingehst und siehst, jeder hat ein Profil, jeder hat, die Leute sind alle recognizable und sind the same account everywhere, dann beginnt man so langsam zu verstehen, what actually the Web3 future can look like.
Ja.
Also es ist tatsächlich, ja, ein Joint und mal zwei Stunden da in die App gucken, da kriegt man ziemlich viele Erleuchtungen.
Ich werde es auf jeden Fall tatsächlich im Anschluss mal machen und ich bin am Wochenende länger unterwegs, werde ich es mir mal runterladen und werde dann in der Bahn mal ein bisschen durchspielen und kann ja dann vielleicht auch mal Instagram-Story oder so zu machen und ein bisschen sharen, was quasi oder vielleicht auch im Kontext dessen, dass wir das releasen, da einfach nochmal so zwei, drei Informationen zu geben, wie ich es fand. Genau, ich habe es im Vorfeld jetzt nicht getestet und da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, wie ich es fand und was so die Findings waren. Und das Ganze
gerne. Auf jeden Fall. Und das Interessante ist halt, und dann musst du dir noch einen Schritt weiter denken, stell dir vor, da sind nicht nur die Luxo-Apps drin, sondern die ganzen Apps von diesen anderen Chains, also jede andere Chain, die ganzen Chains, die auch teilweise ja halb tot sind, aber immer noch so eine Core-Fanbase haben, werden jetzt eine Gateway-App bekommen.
Ja.
Dass ihre Apps auf einmal benutzbar werden, weil die über den Relay, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber der Relay-Service ist ja das Business, was ich jetzt aufbaue, musst du dann nur noch einmal bezahlen und du hast einen Account, der hat Gas auf allen Chains. Ja. Das heißt, wenn dir einer, also allein Memecoin oder Airdrop Farming wäre jetzt auf einmal a breeze. Weil Airdrop Farming ist richtig kompliziert, wenn du über ganz viele Chains gehen willst. Also du musst du erstmal deinen Stash von Native Token zusammenholen. Und das kannst du dann alles hier sofort machen. Das heißt, du kannst auch übrigens deinen AI-Bot, dein OpenClaw, in deinem Profil autorisieren und kannst sagen, hey, bitte, farm mal alle Tokens von allen Chains für mich. Von meinem Universal Profile. Oder kriege es einfach einen für ihn direkt selber. Und weil dieser Relayer, der wird das möglich machen, dass du dann einfach instantly deinen Account auf 50 Chain hast, plus Gas.
Ja.
Und das gab's noch nie. Tatsächlich, so einen frictionless Web3 Gateway gab's noch nie. Den gibt's nicht. Es gibt ihn nicht. Und das ist eigentlich das Krasse auch. Und man fragt sich, wir haben keine Mainstream Adoption. Wieso haben wir denn keine Mainstream Adoption? Und die Antwort ist, there's no fucking Gateway. There's no way. Es gibt keine App, überhaupt Web3 Apps zu verwenden.
Ja.
Klar, wenn du Coins kaufst auf einer Exchange, findest du ganz viele davon. Ja. Aber wenn du Web3 wirklich benutzen willst, there's no way.
Ja.
Der Mistbrowser war der erste.
Ich sehe, du brennst dafür. Es ist geil. Also es ist geil zu sehen, auch wie lange du schon dabei bist und welche Hochs und Tiefs du alle so mitgenommen hast. Und dann zu sehen, dass nach acht Jahren lang, wo teilweise schon nach zwei, drei Jahren aus Krypto rausgehen und Burnout haben, dass du da noch so viel brennst, ist geil. Finde ich richtig, richtig cool. Lass vielleicht nochmal kurz so die aktuelle Situation abrappen in zwei Minuten. Die Ethereum Foundation hat jetzt, kam jetzt gerade gestern raus, 20% rausgeworfen. Wie siehst du so das ganze Ökosystem und wo siehst du so die Herausforderungen für die gerade so Ethereum, EVM-Chains? Was ist da so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht?
Also die größte Herausforderung, die ich sehe, ist, we are stuck on the old, also wir sind auf den alten Standards und deswegen kann sich das nicht weiterentwickeln. Wir drehen uns seit ein paar Jahren eigentlich nur noch im Kreis. Ohne neue Grundlagen, ohne neue Building Blocks kann nichts Neues entstehen, weil wenn du nur Tokens und Wallets hast, dann kommt da auch immer nur Finance raus. Das ist eine mathematische Equation. Und wenn du aber Identity und more sophisticated Token hast, dann auf einmal kommt Kultur raus oder was auch immer, dann darf das raus. Also die Grundlagen sind die falschen und deswegen dreht sich alles im Kreis. Und dann haben wir natürlich die Kriege und mittlerweile ist Krypto ja nicht mehr antizyklisch, sondern Makromarkt adopted, das heißt Stockmarkt geht runter, geht auch Krypto runter und so weiter. Es ist halt einfach eine Shedding-Phase, die letzten Monate passiert hat, das letzte Jahr eigentlich. Und ich glaube aber, dass sich das drehen wird. Das habe ich einfach nur in the bones. Das ist halt gar kein, klar kannst du irgendwelche Analysten ihre Charts da angucken. I just have a gut feeling. It's going to change. Also gegen Ende dieses Jahres, keine Ahnung, im Fall, nächstes Jahr. Und der Trend wird in Mainstream Adoption, Culture, was kann Krypto noch mehr außer Finance? Das wird alles genau die Fragen, die kommen werden. Und dafür haben wir genau den Stack. Ja. Also wir sind sozusagen der Stack, den dann alle brauchen. Oder vielleicht sind es auch, wird die Adoption sogar vielleicht durch uns auch kommen. Weil es einfach die, this is what it needs. Es gibt nichts Vergleichbares, so krass es klingt. Und nur weil der Tokenpreis dem noch nicht das reflektierst, ist ja auch meistens so. Ich meine, wenn eine Firma erfolgreich wäre und dann der Preis nach oben geht, oder der Preis erst nach oben geht und dann sie erfolgreich wird, dann wäre das ein bisschen komisch, oder? Also wird es erst sinnvoll verstanden, dann kommen die Early Adopter, die das schon früher sehen und irgendwann mal reflektiert sich das auch im Preis. Gerade in einem Kryptomarkt, wo die Gravitation nach unten geht, da kann sich jeder im Kreis drehen und fünfmal hoch und runter springen. Der Preis, den kannst du nicht hochpushen. Also nicht künstlich und auch nicht natürlich, weil die Gravitation geht nach unten. Deswegen hast du ja alle, selbst Ethereum, the stable of the stables of all the stablecoins, sagen wir mal, der letzten Jahre, geht auch runter und struggelt. Und die müssen auch Leute entlassen, weil ihnen das Geld ja auch ausgeht. Allen geht das Geld aus. Alle sind wirklich so an einem Punkt, wo so viele Projekte sind schon im letzten Jahr gekillt. Eins nach dem anderen ist gegangen. Wir sind noch hier, aber ich habe natürlich auch extrem viel, also mein ganzes Savings da reingepackt. Ich glaube an das, was ich baue und ich weiß, das muss kommen, das muss existieren, sonst geht das hier nicht weiter. Und mich interessiert jetzt nicht nur Krypto und Trading, mich interessiert auch nicht Geld machen. Mich interessiert, dass die Menschheit eine Foundation hat, auf der sie self-sovereign interoperieren kann. Und das Blockchain ist dafür perfekt und das wird auch erstmal auf Blockchain basieren. Weil sonst haben wir ja kein Account-System im Internet. Wir haben keine Möglichkeit global, gerade jetzt, wir sehen ja immer mehr, wie die Regierung immer mehr versuchen, Kontrolle auszuüben, über hier anmelden und da beweisen und da KYC und Money Restriction und der Geldautomat gibt dir nicht mehr als irgend so und so, so viel. Ich meine, du hast ja das auch schön als symbolisch in deinem Hintergrund hier. The old system is fucked. Das ist einfach so. Wir brauchen ein neues System und es braucht aber auch die richtigen Grundlagen, sonst kann es nicht unendlich viel werden. Und deswegen habe ich eben diese Rolle eingenommen, diese Grundlage zu bauen. Und das ist halt viel, viel, viel schwieriger auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch langwieriger, eine Grundlage, die alles möglich macht, zu bauen, als irgendwie nur eine Sache zu bauen. Also eine App, die hätte ich da locker in einem halben Jahr, einem Jahr hingebastelt. Das ist nicht das große Ding. Wir haben aber 10, 20 Apps gebaut. Also wir haben Apps für Apps und Protokolle und Layer und Indexer und Chain und Standards und alle. Also so ein Stack ist dahinter, um das Neue möglich zu machen und sichtbar zu machen. Das sieht man natürlich am Ende nicht. Man sieht dann nur das so einfach hier. Ja, cool.
Ja, total, total. Und am Ende soll es ja genau das sein. Es soll einfach für die Leute sein. Das predigen ja auch alle schon seit Jahren. Da gibt es auch viele verschiedene Sachen, die auch schon viel, viel einfacher geworden sind. Ja, also wie hast du 2013 Bitcoin gekauft? Wie kannst du jetzt Bitcoin kaufen? Jetzt kannst du sogar bei deiner Sparkasse kaufen. Ob das der richtige Weg ist, ist immer noch eine andere Frage. Ja, aber es sind viele Dinge schon einfacher geworden. Adoption ist da. Teilweise auch zu den ganzen, sagen wir mal, Krypto-OG-Gedanken. Wir bauen jetzt alles dezentral. Ja, auf einmal kommt BlackRock mit rein. Auf einmal kommen große Institutionelle mit rein. Ja? Also Satoshi dreht sich wahrscheinlich im Grab um.
Die neueste Szene ist ja diese Canton, oder wie die heißt.
Ja, Canton Network.
Consortium Network. Also,
ja.
Also wenn heute der Krypto, weißt du, also Godfather sich aus dem Grabe erheben würde,
ja.
Ankommen würde, der würde sich im Grab umdrehen, weißt du?
Genau das. Deswegen sage ich immer, Satoshi würde sich im Grab rumdrehen, wenn er das sehen würde, ja? Genau, also das ist so, wo ich ganz klar sage, das ist natürlich, alle haben am Anfang geschrien, Adoption, wir müssen es einfacher machen, wir wollen, ja, dass da mehr drauf kommt. Jetzt ist mehr drauf, jetzt fremdet sich ein bisschen von dem, was es eigentlich sein sollte. Ja, also es ist immer, glaube ich, so ein Pendel, was mal in die eine und die andere Richtung schwingt. Und jetzt sind wir gerade sehr stark in der einen Richtung, Institutional Adoption, RWA. Vielleicht schwenkt es dann wieder mehr zu genau dem Thema zurück, ja, weil es dann die Gegenbewegung ist.
Es wird passieren und es wird auch wieder zurückschwingen zu what has actual value, also was ist wirklich ein sinnvolles Investment versus quick money. Das Geld, also mit richtigen Sachen, wird alles wertvoll. Also das ist ja hier, das kommt von alleine. Ne? Ja, und natürlich, klar, hat das viel länger gedauert, als ich es selbst erhofft habe. Es ist extrem viel Grundlagen bauen gewesen. Und wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo die Grundlagen da sind. Die Grundlagen-App funktioniert. Du kannst auf Luxo, jetzt, du kannst eine App vibe-coden, kannst in der Universal Broker-App verwenden und kannst auf dem Mainnet alles machen.
Ja.
Aber die Multichain, das ist so das, was das dann wirklich für alle öffnet.
Dann haben wir
eben das Stadion, ne? Und was ich die ganze Zeit schon sage, und nicht mehr nur ein Team.
Ja.
I'm looking forward to that. Also eigentlich baue ich das ja auch alles nur für mich. Ich will ja einfach selber Web3-Apps mal endlich benutzen können auf so einer Konferenz. Weißt du, wenn dann einer kommt und sagt, hier, check mal meine coole App, dann kann ich endlich mal meine Unity Pro-App aufmachen und sagen, oh, cool, yeah, let me do shit in your app. Man kann sofort auf dieser Chain interagieren und das Gas benutzen und die ganze App bedienen. Das gab's bis heute noch nicht. Ich bin so viel auf Konferenzen, keiner benutzt Web3. Klar kaufen die ein paar Coins hier und da, aber keiner benutzt Web3. Auf einer fucking Blockchain-Konferenz.
Ja, ja.
Das muss man sich mal vorstellen. 15 Jahre into the industry. That's like the sentence of in. Es macht gar keinen Sinn eigentlich, wenn man sich das überlegt, ne?
Ja. Du, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Am Anfang habe ich gesagt, so ey, wenn wir so bei einer Stunde rauslaufen, wäre cool. Ich glaube, wir hätten auch noch 3 Stunden weitersprechen können, hätten noch viele Weggabelungen sozusagen nehmen können. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, so gerade dieser Part, dass die Leute es draußen verstehen, einfach sozusagen selbst nutzen. Probiert es einfach mal aus, checkt es. Ich glaube, dann wird es wirklich am einfachsten für euch, ja, mal zu verstehen, was alles dahinter steckt. Und ich denke, Fabian, es würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir so in einem Dreivierteljahr, ja, einfach nochmal gucken von jetzt Bestandsaufnahme zu, wo sind wir in einem Jahr. Ich glaube, das könnte Sinn machen, da nochmal drauf zu schauen und zu gucken, okay, wie weit seid ihr gekommen, was waren so die Treiber. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Drückt die Daumen und drückt uns allen die Daumen, dass der Markt sich wieder in die positive Richtung bewegt, und sage damit erstmal ganz, ganz lieben Dank, und ich vernetze sozusagen alle deine Links und alle deine Themen, so dass die Leute sich auch eventuell direkt bei dir melden können. Was ist der einfachste Weg, um sich bei dir zu melden? Ist das LinkedIn? Ist das Twitter? Ist das whatever?
Schwierig, weil ich bin wirklich geflooded. Also vielleicht Twitter.
Ja,
also Twitter, okay. Ich gucke Message Requests ab und zu mal an.
Ja.
Auch Instagram. Oder schreibt mein AI Open Claw Assistant luma@universaleverything.io.
Okay, perfekt.
Kann ich dann auch informieren.
Ja, ich connect's mal in die Shownotes. Vielleicht fällt dir hinterher noch was ein. Ich packe auf jeden Fall das rein, wo Fabian dann am Ende sagt, das ist der beste Channel. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr mit dabei wart, auch so lange dran geblieben seid. Stellt gerne eure Fragen rund um das Thema, was würde euch interessieren, welche weiteren Gäste würden euch interessieren und was können wir auch besser machen, damit es euch mehr Spaß macht und more enjoyable ist, ja, um jetzt mal wieder ins Englische zurückzuwechseln. Also von daher vielen, vielen Dank. Lasst ein Abo da, schöne Woche euch und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Dankeschön.